Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, ich darf Sie herzlich begrüßen zur heutigen Vorlesung, die sich mit der Kunsttheorie und der Philosophie beschäftigen wird, in unserem Semesterthema der Brechungen, Setzungen und Expansionen, wo man eigentlich jedes Mal das ganze Feld mitbenennen müsste, in dem man sich bewegt, und das werden wir heute exemplarisch tun mit einer Einführung und werden dann zwei wesentliche kunsttheoretische Positionen behandeln, die dann das nächste Mal, vielleicht heute schon beginnend, das weiß ich noch nicht, das ist abhängig vom Rhythmus, sich mit dem Komplex des Expressionismus beschäftigen, historisch und systematisch, weil das ja eine der wesentlichen Bewegungen war, eines Ausbruchs aus einem zivilisatorischen Kontext der Kunst und aus einer klassizistischen Ästhetik, sodass sich auch die Frage stellt, des Neuen in der Kunst, seiner Verständlichkeit und der Intentionalität der Künste. Bevor wir aber hier einsteigen, muss ich noch eine wichtige, aber doch organisatorische, also letztlich banale Gelegenheit kurz zur Sprache bringen. Wir werden hier in zwei Wochen nicht mehr sein können, weil hier umgebaut wird und dann hoffentlich der Neubau, über dessen architektonische Qualitäten ich mich freundlicherweise ausschweige, wir im Neubau sein werden. Das ist dieses Gebäude, also die Lärmquelle nach wie vor, dieses Gebäude oben am Filzengraben, also hinter dem Garten, oben am Filzengraben, der Neubau grau in grau gehalten. Und dort gibt es eine Aula. Und dort werden wir dann in zwei Wochen sein, wenn alles gut geht. Ich wollte das schon mal ankündigen. Also nächste Woche sind wir noch hier. Herr Mennicken hat versprochen, dass er mir einen Diaprojektor noch zur Verfügung stellen wird. Morgen werden die Filmprojektionsgeräte hier abgebaut. Aber Diaprojektion soll noch möglich sein, wurde mir zugesichert. Ich hoffe, dass das stimmt. Also dieses, das wird Ihnen also noch kundgetan. Und das erste Mal wird es dann wahrscheinlich ein bisschen chaotisch werden, weil ja immer Einzelne auch fehlen aus irgendwelchen Gründen und dann hier hoffentlich dann angewiesen werden, wo sie dann hingehen müssen. Heute hier, das nächste Mal hier in zwei Wochen drüben am Filzengraben, die Hausnummer weiß ich noch nicht mal, aber es ist oberhalb der Trinitatiskirche neben diesem Glas Moog. Sie sehen das grauste Gebäude weit und breit, wenn Sie suchen wollen, eine Vorspiegelung einer modernen Architektur, mehr denn eine moderne Architektur, mindestens von außen. Von innen werden wir uns dann überraschen lassen, was eine solche Aula, ein großer Hörsaal uns an Atmosphäre bieten kann. Gut, dies organisatorisch nun. Wir haben das letzte Mal Minimal und Conceptual Art betrachtet und es ist ein Kennzeichen meiner Vorlesung, dass ich immer wieder historische Begriffe aus der Kunst des 20. Jahrhunderts nehme und durchaus auch in die historische Situation einführe, aber sie auch problemorientiert verstehe. Deshalb ja das Thema Brechungen, Setzungen, Expansionen und nicht einfach Stilgeschichte der Kunst im 20. Jahrhundert oder so etwas, also nicht nur eine immanente Nachzeichnung, sondern eine problemorientierte. Alle diese Positionen, die ich vorstelle, stehen auch für einen Problemzusammenhang, der durch die Kunst und die sie begleitende Theorie thematisiert wird. Und das ist das große Thema eigentlich der Kunst des 20. Jahrhunderts, wenn Sie so wollen. Ich bin etwas vorsichtig mit Worten wie Paradigmenwechsel und so weiter, aber die Kunst des 20. Jahrhunderts steht insgesamt unter dem Zeichen des Experimentierens und des Thematisierens. Das heißt, die Funktion der Darstellung der Kunst im Sinne der Repräsentation oder des visuellen Bildes, das ja im ganzen 19. Jahrhundert für den Bereich der bildenden Künste wesentlich war, wird jetzt natürlich überschritten, und zwar eigentlich pausenlos in verschiedenste Richtungen, gesellschaftspolitisch, kulturstrategisch, semiotisch, selbstreferenziell und so weiter. So dass es ein Kennzeichen ist, dass auch eine intensive Theoriebeschäftigung natürlich inmitten der Künste des 20. Jahrhunderts stattfindet. Und das war ja ein Kennzeichen der Konzeptkunst, bis hin dann zu den Tautologien von Joseph Kossuth, der 1969 eine lange Abhandlung schreibt über Kunst nach der Philosophie, wo er eben die Tautologie, also die Selbstwiederholung der Kunst als eine analytische Kommentierung der Kunst durch sich selbst oder durch sie selbst, durch die Kunstwerke als herausragendes Kennzeichen der Künste unterstreicht. Und damit wollen wir beginnen, nochmal uns etwas dem zuzuwenden, das zu verdeutlichen und dann eben auch einige Bemerkungen zu dieser kunsttheoretischen Situation zu machen. Das ist ein kompliziertes Gefilde. Ich möchte einfach vorausschicken, es gibt so die Auffassung, Künste haben etwas mit Intuitivität und Praxis zu tun. Das ist ja auch nicht falsch. Wir wissen in jedem Falle, dass die Wirkung des Kunstwerks eine rhetorische ist, die es mehr mit Affekten zu tun hat als mit nur intellektuellen Konstruktionen. Trotzdem wäre es ein Fehler, wenn man behaupten würde, theoretische Reflexion käme erst im Nachhinein, sowohl beim Künstler wie bei der Gesellschaft, die sich der Kunst zuwendet. Es ist nicht so. Das Kennzeichen der neuzeitlichen Kunst ist, dass Künstler selber eine theoretische Reflexion immer anstellen bei allem, was sie tun. Die kann mehr oder weniger explizit oder implizit sein. Das hat ja auch mit der Verschiedenheit der Künstler zu tun. Aber eigentlich seit dem 16. Jahrhundert findet man, wenn man will, das ist eben der entscheidende Gesichtspunkt, auch Zeugnisse von Künstlern, die von dieser spezifischen Reflexivität ihres Tuns Zeugnis ablegen. Zum Beispiel Jacopo Pontormo, ein sogenannter manieristischer Maler des 16. Jahrhunderts, der schreibt bereits ein Tagebuch. Und Sie werden sofort, wenn Sie sich damit beschäftigen, sehen und wahrnehmen, dass dieser Maler als Sonderling galt. Das ist dann so eine Kategorie, ja, wie man eben die Abweichungen misst. Der schreibt Tagebuch und zwar ganz seltsam, also auch über persönliche Dinge, über seine Krankheiten und so weiter, aber eben auch über seine Konzeption der Kunst, wie er entwirft, was er unter Komposition versteht, wie er mit Farben umgeht und so weiter. Im Grunde ließ sich das schon fast wie die Journaux, also die Tagebücher von Eugène Delacroix aus dem 19. Jahrhundert. Aber das ist nur eine Ebene. Man könnte sagen, das sind Künstlertheorien. Ja? Das ist ganz wichtig. Künstler entwickeln theoretische Reflexionen in Gestalt von Bildern und Bildprogrammen. Denn die Akademien, die gegründet werden im 16. Jahrhundert, sind ja Orte, in denen man eigentlich Bildprogrammierung lernt. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber das ist das Erstaunliche. Die Akademien des 16. Jahrhunderts, also die ersten, wurden ja in Florenz und in Rom gegründet. Die in Florenz 1563 durch Giorgio Vasari, die in Rom 1593 durch Federico Zuccari, selber auch bekannte Künstler der damaligen Zeit. Wenn man die Programme anschaut, dann geht es eigentlich um zwei Dinge. Nämlich um die Steigerung des Ansehens des Künstlers in der Gesellschaft. Also heute würde man salopp sagen Marketing, ja? Also den Künstler besser zu verkaufen, ohne dass sich was ändert. Und das Zweite ist dann eine wirkliche Ausbildung an der Akademie. Worin besteht denn das Kunstlernen können, wenn es denn das überhaupt gibt? Und selbstverständlich sagt dann Federico Zuccari schon, das ist das sakrale Feuer im Inneren. Ja, das kann man, Kunst kann man nicht lernen, aber Techniken, Theorien vom Material bis zur Komposition und so weiter. Und diese Theorien als Reflexion auf die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft bilden einen wesentlichen Teil der Kunstakademieausbildung von Anfang an. Bis hin zu dem gerne zitierten Kollegen Lüpertz in der Kunstakademie Düsseldorf heutigen Tages, der ja sagt, auch wieder, er weiß, nein, Kunst kann man nicht lernen, Kunst kann man nicht lehren, man hat es oder man hat es nicht. Ja, wofür braucht es denn Kunstakademien? Und dann sagt er, Kunstakademien braucht es, damit die Kunststudenten lernen, eine Demut vor der Kunst zu entwickeln und vor allem, wie man sich als Künstler in der Gesellschaft benimmt. Seine Worte, ja, ich wollte es nur zitieren. Das ist so ähnlich, wie Giorgio Vasari das auch im 16. Jahrhundert konzipiert hat, also das Image des Künstlers in der Gesellschaft. Aber eingebunden ist das in eine theoretische Reflexion und das hat ganz einfach damit zu tun, dass die Künstler ja aus den Handwerksbetrieben heraustreten, etwa im 14. Jahrhundert, ja, und eine andere Rolle in der Gesellschaft spielen. Vorher war Bilder machen etwas wie Stühle herstellen oder Tische oder sonst irgendein geehrtes, verehrtes, geachtetes Handwerk, aber nicht mehr. aber auch nicht weniger. Aber im 15. Jahrhundert spätestens wird es eben thematisch, dass die Künstler so als Weltschöpfer auftreten wollen und nicht als Handwerker. Selbst wenn sie sagen, Gott war auch nur ein Handwerker und zwar ein schlechter angesichts des Produktes seiner Schöpfung, so hat man geredet im 15. Jahrhundert, wollen sie doch als Weltschöpfer jetzt anerkannt werden. Sie können sagen, das ist ein methodischer Wahnsinn der Selbstüberschätzung, aber das ist der Ehrgeiz, der die Künstler antreibt, wo sie sich auch Machtfelder erobern. Und diese Machtfelder sind begleitet von einer theoretischen Reflexion, von Anfang an. Deshalb schreibt ja der Giorgio Vasari, der ja die Kunstakademie die erste gründet, ja auch die erste Kunstgeschichte, und zwar als Sammlung von Künstlerbiografien. Berühmte Geschichte, 1550, die Publikation der Lebensgeschichten der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten der damaligen Zeit. Das reicht von Giotto bis Michelangelo, also dem unmittelbaren Zeitgenossen, um fast 4000 Seiten. Und damit ist der Korpus der Kunstgeschichte lanciert. Und das ist ja auch schon ein theoretisches Geschäft. Also den Korpus der Kunstgeschichte zu etablieren, um die Kunst zu konzeptualisieren. Und seither ist es eben so, dass die theoretische Reflexion ein innerer Bestandteil der Kunstentwicklung selber ist und der künstlerischen Praxen. Und das muss man richtig verstehen, darauf lege ich ganz großen Wert, weil immer noch und immer wieder und auch durch Künstler solche Missverständnisse erzeugt werden, dass der Künstler so ein bluttriefendes Hodentier sei, das da nur vor sich hin wütet, gedanken- und hirnlos. Ja, das haben ja Künstler selber propagiert. Wir werden das noch sehen, zum Beispiel bei den Expressionisten über weite Strecken. Aber das sind Stilisierungsfiguren, das sind bereits theoretische Konzepte. Also man fällt auf solche Behauptungen rein, wenn man meint, dass diese vorgespiegelte reine Intuitivität der Künste so das Reflexionslose sei. Das stimmt nicht. Also der Zusammenhang ist eben nicht, dass man behauptet, die Theorie erklärt die Kunst im Nachhinein und die Kunstphilosophien machen das auch, obwohl leider weitere Frontstellung viele akademische Philosophen meinen, wenn sie sich mit Kunst beschäftigen, tatsächlich, dass der Philosoph den Künstlern zu erklären hat, was sie tun, was sie also wirklich tun, wenn sie etwas tun, weil sie es ja eben nicht verstehen. Davon kann natürlich keine Rede sein. Das ist ein irriges, falsches Konzept, aber das gibt es auch. Das kommt ja strafverschärfend noch dazu, zur Schwierigkeit der Situation. Das ist ein Irrweg. So ist es nicht und es ist eben auch nicht so, dass die Theorie einfach im Nachhinein dann versteht, was gemacht worden ist. Man muss die Formen der Reflexion und der Reflexivität eben unterscheiden als ein Modell oder Medium der Künstlerentwicklung selber oder eben auch als ein Rezeptionsmedium, wenn die Rezipienten anfangen, ihre Erfahrung mit der Kunst zu verstehen oder metatheoretisch nochmal auf einer anderen Ebene verstehen zu wollen. Also diese theoretischen Reflexionen finden inmitten der künstlerischen Praxen statt, in diesem Austausch zwischen Künstler, Werk und Betrachtung oder Rezeption. Also das ist mir ganz wichtig. Und wir haben gesehen bei der Konzeptkunst, dass dort das sozusagen zum Werk wird. Das ist ganz einfach zu verstehen. Genau diese Beziehungsgeflechte zwischen dem Künstler als Urheber, dem Werk als eine Verstofflichung und der Reaktionsweise oder Rezeptionsweise durch Betrachter, diese Konstellation wird jetzt zum Werk erklärt. Nichts anderes heißt ja Konzept, das versucht wird, mit den Ideen der Formulierung selber die Imagination im Kopf des Betrachters zu stimulieren. Das wäre das Konzeptuelle der Kunst, die versucht, nur Konzepte als Kunstwerke gelten zu lassen. Sagen wir, man muss möglichst nahe an die Ideen herangehen. Die Formulierung einer Idee ist schon ein wesentliches Werk der Kunst in diesem Falle. Und das wäre so dass die Fluchtlinie des Konzeptuellen. Und natürlich nimmt die Konzeptkunst eben die alte Rede vom Concetto auf, die im 16. Jahrhundert gerade in den Kunstakademien als hauptsächliches geübt worden ist, ja? Dass ein Künstler Konzepte entwickeln kann. Also wie stellen Sie sich das vor, lieber Künstler, wenn Sie jetzt da noch mal eine Madonna malen wollen? Sagen wir die 320.000ste, die gemalt worden ist, anno 1560. dann sag mal, was hast du für ein Konzept? Jetzt sag mal, wie entwirfst du das im Kopf? Gibt es da noch eine Pointe? Gibt es da noch eine Drehung, die dir ermöglicht, dem Thema gerecht zu werden und gleichzeitig deine geniale Individualität zu beweisen, indem du etwas machst, was noch keiner vor dir gemacht hat? Das ist eine Konzeptfrage. Und diese Konzepte werden formuliert. Und einer der großartigsten Konzeptkünstler, die weitgehend auf Werkausgestaltung verzichtet haben, war ja Leonardo da Vinci. Deshalb sind ja seine unfertigen Bilder fertig, weil er sich damit begnügte, Konzepte zu malen, wann immer es ging. Es ging nicht immer. Manchmal musste er auch juristisch gezwungen werden, Bilder fertig zu malen, weil er es vertraglich zugesichert hat, dann aber nicht liefern wollte. Aber so die Bilder, die man kennt, die nicht koloriert sind, die wirken wie Zeichnungen, so auf braunem Hintergrund, wunderbar ausgearbeitet, bis in alle Einzelheiten, aber offensichtlich unfertig, die sind vollendet in sich. Das sind vollendete Konzepte, das reicht in der Auffassung von Leonardo da Vinci. Und wenn ich ihn jetzt als Konzeptkünstler, also metaphorisch bezeichne, dann wird daran auch deutlich, wieso er so nahe an den Wissenschaften steht, eben wegen dieser Formulierung der Ideen in Skizzen. Also das ist ein Kennzeichen der Konzeptkunst. Und interessanterweise im selben Jahrzehnt, 1970er Jahre, tritt ja ganz wesentlich ins Zentrum die Minimal Art. Obwohl auch die Konzeptkunst schon Anfang der 60er Jahre formuliert worden ist und so weiter. Es geht jetzt nicht um diese historisch genaue Datierung, aber es bildet einen bestimmten Kontrapunkt gegenüber der Pop-Art und das auch durchaus bewusst. Ja. Die Pop-Art, wie wir gesehen haben, schillert ja in ihren Konzepten. Ja. Sie lässt bewusst Ambivalenzen offen, indem sie Kunstwerke behauptet als alltagsästhetisch wirkende Gegenstände, einen anderen Rahmen darum setzt, aber die Gegenstände selber sind ambivalent. Die Gegenstandswelt der Minimal Art ist wirklich das eigentlich einfache Material, es kann auch ein vorfabriziertes Material sein, wie Eisen und so weiter, elementare Formen, wie wir bei Donald Judd zum Beispiel gesehen haben, aber auch bei Robert Morris und auch bei Richard Serra, obwohl eben alle diese Begriffe ja nicht dogmatisch verstanden werden müssen. Aber ein Minimal Art Kunstwerk ist in gewisser Weise das Gegenteil von einem konzeptuellen Kunstwerk, weil bei allen Aussagen, die die Konzeptkunst macht, ja, über die Idee und so weiter, ist man beim Minimal Art Prozess immer gezwungen, auf die unmittelbare Werkgestalt zurückzugehen. Das ist das Korrektiv. Man hat ein stoffliches Gegenüber, das hat man ja eben bei der Konzeptkunst eigentlich nicht oder nur in einer minimalen Form. Aber bei der Minimal Art hat man eine Verstofflichung, ein physikalisches Objekt. Und der Wahrnehmungsprozess hat dieses Objekt zum Gegenstand, an einem bestimmten Ort. Die 6 Stahlwürfel von Donald Judd sind auf eine bestimmte Weise aufgestellt. Man geht darum herum, man beginnt zu reflektieren, man beobachtet, man geht hin. Wenn kein Aufseher da ist, kann man auch mal auf diese Kuben klopfen, schauen, ob sie leer sind, ja, und so weiter. Das ist eigentlich alles in Ordnung. Karl André zwingt einen ja dazu, auf seinen Stahlplatten zu gehen, ja, um die Erfahrungen physisch zu machen, dieses Konkreten hier und jetzt. Aber es geht nicht um die sensuelle Erfahrung der Stofflichkeit, sondern um deren Verhältnis zu den Kategorien, die sich bilden. Denn gerade Donald Judd hat ja den platonischen Urwürfel genommen. Ein Meter mal ein Meter mal ein Meter, eine geometrische Definition. Und so kommt man in ein ganzes Feld von Auseinandersetzungen mit Metaphern, Deutungen, Übertragungsfiguren, die sich dann erschließen aus dieser Betrachtung. Und da darf man eigentlich alles tun, was einen bewegt, ja, im Sinne des, also nicht des Handelns, aber des Verstehens, des Betrachtens. Man sinniert dann über eine reine geometrische Welt, man meditiert über den Platonismus oder man meditiert über die Industriegesellschaft, die solche wunderbaren, elementaren Gegenstände in Serie durch Maschinen fabrizierbar macht zum Beispiel. Man könnte dann sagen, das ist ja auch wie eine ikonografische Kommentierung dieser Symbolik der Industrieproduktion, die Stahlwürfel und so weiter. Das, also egal, in welche Richtung dann die Gedanken gehen, das ist absolut zulässig, weil man nämlich dann immer wieder auf die Gegenstände gestoßen wird. Man sagt immer, Moment, was steht eigentlich hier? Und dann ist man wieder in diesem Minimal-Art-Prozess drin.
Das heißt, was gleichzeitig stattfindet, übrigens auch in Übergängen, zum Teil bei denselben Künstlern, nur nebenbei gesagt. Es gibt also nicht die Konzeptkünstler und die Minimalartisten und da gibt es überhaupt keine Berührungen oder Übergänge dazwischen. So verhält sich das nicht. Diese Bezüge stellen sich eben ein, quasi als Thematisierungsleistungen, nämlich das Verhältnis sinnlicher Erfahrung und kognitiver Verarbeitung des Erfahrenen. Das ist im Konzept und im Werk beides mal derselbe Prozess, nur ist die Strategie eine vollkommen andere. Die Konzeptkünstler wollen auf das Werk verzichten eigentlich, weil sie meinen, kein Werk liefert eine angemessene Interpretation. Das geht nur noch ideell, also nur noch über, ich sage jetzt nicht Verstand, weil das zu einschränkend wäre, sondern es geht nur noch über Erkennen und Idee. Das heißt, die Vergegenwärtigung der Probleme des Artikulierens der Kunst gehen nur in dieser Differenz zwischen einer Werkgestalt und einer Idee. Und alle Fragen auch an eine zeitgemäße Schönheit, von denen einige von Ihnen ja am Montag auch im Seminar von Jürgen Klauke sich einiges anhören durften über dieses Problem der Differenz. Alle diese Fragen der zeitgenössischen Empfindung und so weiter, die artikulieren sich in dieser Differenz. Ja? Weil nicht mehr behauptet wird, ein Ganzes anschaulich machen zu können. Ja? Es sind im Grunde beides Fragmente. Aber das Minimal Artwerk wäre so wie eine exemplarische Verdichtung, aber durchaus als Fragment, weil es auf anderes verweist. Und das Ideelle wäre eine Fragmentierung, insofern als eben keine stoffliche Realisierung der Idee diese Idee identisch fassen kann. Es bleibt immer eine Differenz oder es bleibt immer jetzt mit ganz anderen Worten, auf die wir noch kommen werden, was Ernst Bloch die Melancholie nennt, die Melancholie der Erfüllung. Also der interne Bruch eben zwischen diesen Konzepten als eine wirkliche ästhetische Erfahrung, das bleibt. Bitte. Ach gut, na und umso besser. Also das ist eigentlich das Wesentliche. Auch als Fragestellung jetzt wirklich der Künste im 20. Jahrhundert, das ist ganz wesentlich. Da geht es eben nicht um Stil als solches. Die Künste des 20. Jahrhunderts setzen nicht einfach die Kunstgeschichte fort. Das mag im einen oder anderen Fall darauf hinauslaufen, aber auch die sich selber programmatisch nennenden Bewegungen wie Surrealismus oder Futurismus sind ja nicht einfach nur Innovationen, sondern sie stellen mit ihren Entwürfen auch ein Verfahren in Frage, das sie eben bereichern durch eine weitergehende Reflexion. Das hat ja Marcel Duchamp vorgeführt. Also das Ganze verschiebt sich auf eine höhere Ebene und das macht meiner Meinung nach die Künste im 20. Jahrhundert, die bildenden Künste im 20. Jahrhundert so überaus interessant. Weil sie nämlich zu Fragen einer philosophischen Thematisierung geradezu einladen. Als Kunst, nicht als Material von Philosophie, sondern als Kunst. Und das ist etwas ganz Erstaunliches, dass die Künstler dann merken, dass sie gezwungen sind, intelligentere Konzepte zu entwickeln, schärfere Fragen zu stellen, die sich eben auf das Kunstmachen selber beziehen. Und das haben die Konzeptkünstler gemacht. Und Josef Kossuth hat einfach das Pech gehabt, meiner Meinung nach, dass er zu einer sehr geschlossenen Theorie gefunden hat. Also da fiel ihm was ein und das hat er dann mechanisiert. Und das hat dann bei ihm den Blick verstellt auf diese kontextuelle Differenz, wenn er behauptet, jedes Kunstwerk ist nur ein Kommentar zur Kunst. Es geht nicht um den Kommentar zur Kunst. Es geht nicht um dieses analytische Urteil. Es geht nicht darum, dass alle Kunst sich nur auf Kunst bezieht. Das macht sie eben gerade nicht. Die Kunst ist eben gerade nicht tautologisch. Das ist der Grundfehler bei Kossuth. Erlauben Sie mir, dass ich das so autoritär sage. Sie können es gerne selber überprüfen, wie weit man damit kommt, wenn man eben nur sagt, Tautologie, das Kunstwerk ist immer eine Tautologie. Also Kossuth hat interessante Ansätze geliefert, aber die Schlussfolgerungen, die er daraus zieht, sind völlig verengend. Das Problem ist nämlich, dass die Kraft der Kunst gerade in der Thematisierung besteht. Und diese Thematisierung ist nicht einfach selbst wiederholend. Das ist nicht immer dasselbe. Das kann es auch gar nicht sein. Aber insofern kann man sagen, ist die Kunst im 20. Jahrhundert an sich selbst philosophisch geworden. Natürlich gibt es dafür auch eine Vorgeschichte, man kann die bis zur europäischen Romantik zurückziehen etwa, aber darum, also das kann man auch gelten lassen, es geht nie um die Behauptung einer historischen Neuheit, sondern es ist eben eine Komplexitätssteigerung. Also ein aktuelles Beispiel zu diesem Problem konzeptueller Kunst und Minimal Art als eine Thematisierung. Und das ist nun wirklich ein aktuelles Beispiel, wo Sie sich wahrscheinlich alle auch schon eine Meinung gebildet haben, so dass ich jetzt meine Meinung dazu nicht sage, weil es darauf nicht ankommt. Aber das Denkmal von Eisenman, das ist genau eines, das kann man als konzeptuelles Kunstwerk verstehen oder als Minimal Art Kunstwerk. Und es wird im Übrigen ja auch so argumentiert. Nämlich die Erfahrung, dass man als Minimal Art, also diese 2700 Stelen, Särge, Beton, Elemente, geometrischen, wie immer Sie sie beschreiben wollen, da beginnt ja schon das Problem, dass Sie die als Minimal Art verstehen. Dann gehen Sie darin herum und haben Ihre Affekte, wie bei Donald Judd, nur ist es diesmal eher eine Rhetorik der Überwältigung, weil es eben ein gigantisches Werk ist und nicht ein... Also Donald Judd hatte ein klares Argument dafür, dass es 6 Würfel sein müssen und nicht 6.000 zum Beispiel. Aber jetzt sind es halt 2.700 und das ist eine andere Rhetorik. Aber der Minimal Art wäre, was immer Sie dazu assoziieren, was immer Sie darüber denken, Sie landen immer wieder bei der konkreten Werkgestalt. Das konkrete So- und Nicht-Anders-Sein. Obwohl Sie es nicht überschauen können, ja, außer vom Flugzeug. Oft wird sie auch so fotografiert für die Zeitung, damit man überhaupt von oben, damit man überhaupt einen Überblick hat darüber, was es ist. Von unten ist es eine ganz andere Sicht. Also Minimal Art Prozess wäre elementare Erfahrung der Wahrnehmung, Gestalt des Werks als dieses, was es ist. Jetzt können Sie natürlich auch sagen, das hat ja etwas mit seinem Referenzthema zu tun, aber das ist ja nicht lesbar. Eisenman illustriert ja nicht von dem, wofür es steht. Und dann beginnt eben der zweite Streit, nämlich der konzeptuelle. Wofür steht denn dieses überhaupt? Und da sind ja einige Figuren wiederholt worden, die schon seit langem einen Streit ausmachen. Ist es ein Denkmal für die Opfer oder doch ein Appell an die Erinnerung der Täter? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Dann, für welche Opfer soll das stehen? Entspringt das selber dieser Form oder ist das eine kontextuelle Geschichte? Sie wissen, zu welcher Lösung man gefunden hat. Das ist eben etwas Typisches für Konzeptkunst. Das Bild steht unter Verdacht, etwas anderes sagen zu können, als das, wofür es stehen soll, oder unter Umständen gar nichts zu sagen. Das ist ja die Konsequenz, die Eisenman selber daraus gezogen hat, weil er behauptet hat, die Stelen hätten überhaupt keine Bedeutung. Keine. Ja? Ich meine, ich kann verstehen, wann er das gesagt hat und weshalb. Weil ja jeder Künstler, ich meine, er ist Architekt, Architektur ist selbstverständlich eine Kunst, und zwar eine der wesentlichsten, weil jeder Künstler sich nicht festlegen lassen will auf etwas Bestimmtes, Konkretistisches und so weiter, hat er dann irgendwann gesagt, also die Stelen bedeuten nichts. Es ist das natürlich auch wieder eine linguistische Perfidie, für die Eisenman natürlich bekannt ist, weil da hat er sein Leben lang drüber gearbeitet. Also seine, vielleicht ist das eben interessant, dass das, um das zu verstehen, was ich sage, Eisenman ist ja einer der ganz berühmten dekonstruktivistischen Architekten, der nie etwas gebaut hat, weil er Architekturmodelle entworfen hat, Theoriemodelle der Architektur, ja, Zerlegungen des Prozesses der Architektur, theoretisch hochkomplex, hochkompliziert. Ähnlich wie Daniel Liebeskind. Und die Frage ist jetzt folgendes für die intelligenten Architekten, also dieses Kalibers, ja, wo die, also die Intelligenz mit der Bedeutung ihrer Arbeit unmittelbar verbunden ist, stellt sich sofort die Frage, wenn ich jetzt den dekonstruktiven Theorieprozess der Architektur verlasse und wirklich anfange zu bauen, kann dann überhaupt noch etwas gemacht werden auf dem Niveau meiner Gedanken oder ist nicht jede Verstofflichung bereits eine Entartung oder ein Kitsch? Also das ist eine Frage, die sich zum Beispiel beim Herrn Liebeskind ja wirklich aufdrängt. Ja? Wenn Sie das beobachten, wie schnell das geht, von intelligenten Architekturkonzepten bis zum degeneriertesten Kitsch für das World Trade Center als Entwurf, das geht innerhalb von 3 Jahren, wird ein hochtheoretisch bedeutsamer Architekt zu einem billigen Farbpinsler, der Klischees bedient. Das ist die Rache der Physikalität der Welt, ja? An den Konzepten der Denker. Das ist nicht das subjektive Unvermögen von Herrn Liebeskind. Höchstens vielleicht, weil er ein freundlicher Mensch ist, ein gütiger Mensch, dass er zu wenig Widerstand dem entgegengesetzt hat. Peter Eisenman ist nicht so freundlich und nicht so gütig wie Daniel Liebeskind, hat mehr Widerstand dem entgegengesetzt und wusste natürlich schon,
was es bedeutet, wenn er in diesem Ausmaß nun etwas baut als Architekt, dass genau das eben auch geschehen könnte, also was jetzt nicht Liebeskind war, ja später, ja, also dieser ganze Prozess, aber was überhaupt geschehen kann. Und deshalb hat er ja eine Architektur vorgeschlagen, da gibt es ja verschiedene Phasen dazu, das lasse ich jetzt alles weg. Er wollte ja dann auch mit Richard Serra zusammenarbeiten. Ich hatte den gezeigt das letzte Mal als einen der wesentlichen Minimal Art Künstler, der mit den schweren Eisenwänden, die aneinander balanciert stehen, ja, also nur um etwas jetzt zu sagen. Richard Serra hätte ja die Ausführung übernehmen sollen und an dem Punkt, wo er sah, dass das von der Bedeutung her instrumentalisiert ist, ist er ja ausgestiegen. Richard Serra, das ist noch der Künstler, sagt, nein, ich mache das nicht, das geht schief. Eisenmann hat gesagt, gut, dann mache ich es alleine und hat dann angefangen, das zu übersetzen und jetzt ist das realisiert und das Bild soll nichts sagen. Ich sagte linguistische Perfidie, die Stelen bedeuten nichts. Heißt das jetzt, dass die Stelen etwas nicht bedeuten oder dass sie ein Nichts bedeuten? Ja? Das ist nicht dasselbe in der Sprache, das sind die philosophischen Paradoxien der deutschen Sprache, weshalb die deutsche Sprache so großartig ist. Es wird ein Nichts als Nichts bezeichnet, aber das ist etwas anderes als ein Nichtbedeutendes. Ist es das Nichts, was bedeutet wird, oder wird einfach nichts bedeutet? Also linguistische Perfidie oder Paradoxie. Man misstraut dem Bild. Eisenmann selber hat das konsequent, eigentlich als konzeptueller Künstler, gegen die Minimal Art Version immer gesagt, Nichtbedeutung, Nichtsbedeutung, keine ikonische Kopplung, auch keine symbolische Kopplung an irgendetwas, das geht ihn auch nichts an, er muss das ja nicht rechtfertigen, so dass also die eigentliche Referenzanbindung natürlich nicht über das Bild geschieht, sondern über benennbare Phänomene, das heißt das berühmte Dokumentationszentrum, das aber auch nicht so gebaut worden ist, wie es geplant war, also das sich jetzt unterhalb des Stelenfeldes befindet, das ist der eigentliche Ort der Anbindung, der Verbindlichkeit der Bedeutungen. Und das andere soll etwas damit zu tun haben, aber niemand weiß genau was. Und insofern haben Sie hier die ganzen Fragen auch der Thematisierung offen. Ja? Sie haben auch die Paradoxien, gerade der frühere Staatssekretär für Kultur oder Beauftragte Michael Naumann hat in der Zeit vom 4. Mai 2005 einen sehr guten Bericht darüber geschrieben, sehr informativen Bericht, wo er eben auch diese Zusammenhänge zitiert und dann sagt, ja, natürlich kann man jetzt seit Duchamp auch so tun, als ob jedes visuelle Kunstwerk per se ungenügend sei und dass man immer sagen kann, gerade die Erfahrung des Nicht-Benennbaren ist die wesentliche Erfahrung am Kunstwerk. Also man hat ja auch so argumentiert, durch diesen ganzen politischen Prozess hat man gesagt, der Streit um das Denkmal ist bereits ein Bestandteil des Denkmals, nämlich eine Qualität, dass da gestritten wird darüber. Ganz ähnlich hat man ja dann sehr früh gesagt, ja, das Großartige an diesem Werk von Eisenmann ist ja eben, dass es gerade keine Anbindung hat an eine Referenz. Das heißt, es ist dann tatsächlich rätselhaft. Und da schreibt Michael Naumann trocken dazu, mag sein, man soll sagen, die moderne Kunst ist rätselhaft, aber 6 Millionen Tote sind kein Rätsel. Und damit bezeichnet er die Differenz, um die es tatsächlich geht, nämlich die Instrumentalisierungsfigur der Kunst ist genau darin zu sehen, dass sie sich nicht festlegen lassen will. Also das wäre die Auseinandersetzung um das Denkmal, die ich hier nicht führen will. Da hat ja auch jeder von Ihnen eine Meinung, weil das nun derartig präsent ist, im aktuellen Diskurs auf eine höchst zwiespältige Weise. Aber Eisenmann inkorporiert mit diesem Werk die Ambivalenz zwischen Minimal Art und Konzeptkunst. Es ist ganz eindeutig, dass er für die Radikalität seiner Aussage sich auf die Konzeptkunst bezieht. Ein Werk aber realisiert, das trotzdem ein Minimal Art Werk ist, nämlich immer wieder in die konkrete Erfahrung dessen einmündet, was da vor Ort da ist, ja, ebenso wie es ist. So wird es auch beschrieben. Man kann von der Stadt da reingehen, also ab morgen, glaube ich, das gemeine Volk wie wir. Ab morgen kann man auch von der Stadt reingehen und so weiter. Und dann kann man das erfahren, was das ist. Und natürlich macht man selber die Reflexionsfigur und wird dann vielleicht zum Schluss kommen zu sagen, dass die ganze konkrete Lokalisierung dieses Objektes eine reine kontextuelle Geschichte ist, also eine kontextuelle Anbindung. die über die Benennbarkeit erfolgt und dass aber die Erfahrung des Werks eine vielfältigere ist, eine ganz andere, und dass man merkt, es wird hier mit dem Enigmatischen der modernen Kunst auch gelockt und gearbeitet. Was ist das eigentlich? Kann denn die Kunst überhaupt sich eine solche Aussage verdeutlichen lassen oder eben nicht? Geht das nicht? Oder ist es eine Ausrede? Also das wäre die Auseinandersetzung tatsächlich mit dem Problem, wie weit die Kunst noch diese Aufgabe in der Gesellschaft wahrnehmen kann oder inwieweit das Kunstsystem selber ein sich Organisierendes darstellt, das eben durch Abschließung vom gesellschaftlichen Kontext funktioniert. Sie erinnern sich vielleicht oder hoffentlich an die erste Vorlesung hier, als ich Ihnen die griechische Tyrannenmördergruppe zeigte. Das wäre ein vergleichbares Beispiel aus einer anderen Zeit, ein Denkmal aus einer anderen Zeit. Und dort war aber ganz klar noch geregelt, was anschaulich werden darf oder was anschaulich wird in einem solchen Beispiel. Nämlich eine bestimmte Schönheitsauffassung, ja, an der die Künstler teilhaben. Also man hatte im alten Griechenland noch die Auffassung, dass solche Verkörperungen eines Gedankens, eines philosophischen Gedankens, inmitten der Gesellschaft stattfinden, für alle, also Bürger, nicht für alle Menschen, aber für alle Bürger etwas Wesentliches aussagen und das, worauf sie sich beziehen, auch inkorporieren können. Also das war so ein Modell, das findet man auch in der Renaissance, aber irgendwann, sage ich mal, ist das verloren gegangen, nämlich durch die Künstler selber problematisiert worden, dass eben nicht anschaulich gemacht werden soll, was sichtbar werden muss, sondern dass der Gedanke darüber, was sichtbar werden soll, selber thematisiert wird. Und dann ist der Preis eben gleichzeitig die Voraussetzung, nämlich dass die Gesellschaft verfügt nicht über ein geregeltes Normsystem in Bezug auf die Ästhetik der Darstellungen. Und die Künstler ziehen daraus die Konsequenz, dass eben Ambivalenz auch gesteigert werden kann oder dass man mit der Ambivalenz spielt. Da wir heute kompliziertere Themen behandeln, also auf der theoretischen Ebene, bitte ich Sie wirklich zu intervenieren, wenn etwas unklar bleibt. Ja? Bitte Sie also Fragen zu stellen und mich zur Präzisierung zu zwingen. Jetzt gegenüber diesem, ich benutze dieses Denkmal, ich weiß gar nicht, ob es ein Denkmal ist, es ist eine Gedenkstätte, sagen wir so. Zweifellos ist das Konzept Eisenmanns eine Gedenkstätte, weil es ja eben auch Ausstellungsräume hat und ein Archiv und eine Bibliothek dann haben soll, etc. Eine Gedenkstätte. Und der Visualisierungsteil dieser Gedenkstätte ist ein Kunstwerk. Das steht dann für etwas. Das benutze ich sowohl für die Bezüge, retrospektiv nochmal zu erklären, zwischen Minimal Art und Conceptual Art, weil eben beide Elemente bei Eisenmann hier vorhanden sind. Und ich benutze es auch gleichzeitig für die Vorstellung zweier unterschiedlicher kunsttheoretischer Konzepte, die beide, denke ich, im 20. Jahrhundert eine große Rolle gespielt haben, die mit zwei Namen zu benennen sind und zwei Konzepten. Der erste ist der historisch spätere, den ich Ihnen vorstellen möchte. Das ist Niklas Luhmann, der Soziologe, der vor einigen Jahren gestorben ist, dessen Wirkung sich aber ungebrochen entfaltet, sagen wir in den letzten 20, 30 Jahren. Und der andere ist Theodor W. Adorno, der Ihnen kurz, also nicht deshalb wegen der Kunsttheorie vorgestellt worden ist, sondern Sie haben ihn kurz gesehen im Ausschnitt Das Netz von Lutz Dambeck. Das ist einer der beiden, die die Studie der autoritären Persönlichkeit publiziert haben. Also Theodor W. Adorno, Max Horkheimer in den USA, Leiter des Institutes for Social Research, neu gegründet 1941, glaube ich, in den USA und dort eben die Studien zum autoritären Charakter und diese F-Skala, dort haben Sie eine Fotografie gesehen von Theodor W. Adorno. Ich hoffe, Sie erinnern sich an diesen Ausschnitt, Macy-Konferenzen, Programmierung des neuen Menschen etc. Also Theodor W. Adorno, dessen Wirkung derzeit historisiert wird. Das ist ganz typisch, der in den 1960er, 1970er Jahren eine große Bedeutung hatte, aber immer nur eigentlich im sogenannten E-Bereich, also im ernsthaften Bereich.
das hatte mit seinen Abneigungen und Vorlieben zu tun. Also seine Kunst impliziert, sein Nachdenken über Kunst impliziert einen Werkbegriff, der sehr normativ ist, sagen wir es so.
Also der Gegensatz ist historisch benannt, Luhmann in gewisser Weise versus Adorno, das kann man schon sagen. Und der Gedanke der Systemtheorie der Kunst gegenüber dem, der normativen oder fast metaphysischen Konzeption des Kunstwerks. Das sind die zwei Gegensätze oder die zwei Modelle, die als Gegensatz dann beschreibbar werden. Und darüber möchte ich im Folgenden reden. Das ist der heutige Hauptinhalt. Und wie gesagt, ich bitte Sie hier, das soweit eben mitzutragen, dass Sie das auch kontrollieren. Der Anspruch ist, dass Sie es verstehen können, was vorgetragen wird. Ob man es von der Sache her verstehen kann, ist eine ganz andere Frage, weil die vielleicht sehr viel komplizierter ist. Also, ich beginne mit dem Einfacheren. Niklas Luhmann. Einfacher daran ist, weil Niklas Luhmann in seiner Systemtheorie eben nach der Organisation der Gesamtgesellschaft fragt. Und Adorno war ja auch Soziologe übrigens, ja, hat auch über das Ganze der Gesellschaft nachgedacht, aber in ganz anderer Weise. Das kann ich hier gar nicht skizzieren. Also das will ich gar nicht versuchen. Das ist auch nicht unser Thema. Aber ich glaube, der Gegensatz wird sehr plastisch werden. Der Unterschied, um damit zu beginnen, ist, Niklas Luhmann kommt aus der Verwaltungsbürokratie. Als ausgebildeter Verwaltungsjurist kommt er aus der Verwaltungsbürokratie und hat eine, glaube ich, schlagende Entdeckung gemacht in seinem Leben, also die wichtig ist jetzt auch für seine Theorie, und dann werden Sie sofort verstehen, wenn Sie dann auch wissen, was Luhmann dann später gemacht hat. Nämlich, er war Verwaltungsjurist und hat das irgendwie begonnen mit der Auffassung, dass Rationalität eine Figur ist der Komplexitätsreduktion. Das heißt, dass die Bürokratie eine rationale Arbeit leisten kann. Davon ist er ausgegangen. Da hat er sehr früh auch verwaltungsrechtliche und rechtstheoretische Schriften publiziert dazu, über diese Rationalität der Bürokratie, übrigens in Fortsetzung schon des soziologischen Interesses von Max Weber. Was ist eine moderne Bürokratie und wie kann man das verstehen? Und irgendwann hat er gemerkt, ich muss das leider so sagen, weil er selber so paraphrasiert hat, irgendwann hat er gemerkt, dass die Grundvoraussetzung seiner Erwartung falsch ist. Bürokratie ist nicht dazu da, rational zu handeln, hat er gesagt. Oder anders gesagt, Bürokratie ist der Rationalität nicht fähig, und damit spricht er schon eine Lebenserfahrung von uns allen natürlich aus, auf einer theoretischen Ebene. Da muss man schon für Luhmann sein, ja, wenn ein Verwaltungsrationalist dieses Kalibers zur Einsicht kommt, dass das um ganz andere Dinge geht als um diese, die mit rationalem Handeln zu tun haben. Und dann hat er gefragt, wie funktionieren denn solche Systeme überhaupt? Und dann hat er in ganz breiter Weise begonnen, Soziologie zu rezipieren und auch zu konstruieren. Und hat ja dann das entwickelt, was Systemtheorie genannt wird, von ihm selber auch. Das ist nicht eine Erfindung von ihm, das gab es in der amerikanischen Soziologie auch schon, mit Talcott Parsons zum Beispiel, Social Systems, also der Ausdruck soziale Systeme ist nicht von Luhmann, aber eine spezifische Systemtheorie hat er entwickelt. Und da gab es sehr früh eigentlich das erste wirklich breite Auftreten von Niklas Luhmann in einer nicht fachspezifischen Öffentlichkeit, war Anfang der 70er Jahre auf der Basis einer Publikation, die als Kontroverse angelegt war zwischen ihm und Jürgen Habermas, der ja sehr viel bekannter war damals als Schüler auch von Adorno übrigens und sehr im Zentrum der politischen Bewegungen stehend als Neomarxist oder Altmarxist oder Nochmarxist oder sehr egal. Als irgend so etwas Kritisches, ja, die kritische Vernunft von Habermas als Systemdenker, der gegen den Kapitalismus argumentiert und eine Umwälzung will, war damals natürlich sehr bekannt. In den 60er Jahren auch als durchaus kritischer Opponent gegenüber den Studentenbewegungsversprechungen, wo er ja sehr weit gegangen ist und gegenüber dem Linksradikalismus vom neuen Faschismus geredet hat, Habermas. Ich wollte das nur zitieren, damit Sie nicht denken, das sei so ein Mitschwimmender gewesen, das ist nicht der Fall. Aber Habermas war sehr bekannt, und da gibt es eine
eine Debatte Anfang der 70er Jahre, nämlich kritische Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, so hieß das. Und Sozialtechnologie, das war dann vermeintlich die Position von Niklas Luhmann, der tatsächlich meint, Gesellschaft geht ohne Subjekt und es kommt nicht aufs Bewusstsein an, das sind alles alteuropäische Romantizismen, die nur verunklärend wirken oder schwerend und überhaupt nichts bedeuten. Und das war so eine Debatte, mit der dann Luhmann in eine breitere Öffentlichkeit getreten ist, zumindest auch in meiner Rezeption. Ich kann mich erinnern, das einzige Mal, wo ich an einem Philosophenkongress besuchend war, war 1975 in Stuttgart am Hegel-Kongress. Und da gab es eine Neuauflage der großen Kontroverse zwischen Luhmann und Habermas. Und es ist ganz klar, dass Luhmann eine elegantere Begründung des Modells hatte. Er hat einfach gefragt, was ist denn das eigene dieses Systems Gesellschaft, Gesellschaft überhaupt, und dann sagt er Kommunikation. Ja, Gesellschaft ist Kommunikation. Das impliziert übrigens auch Formen der Nicht-Kommunikation. Das heißt nicht, also Kommunikation heißt nicht Geschwätz und Reden, ja, oder Zuwendung oder so etwas, sondern eben Kommunikation auch Kraft, Tatsache, dass man nicht kommunizieren könne. Und dann hat er eine Systemtheorie entwickelt, wo er die verschiedenen Subsysteme eigentlich in der Nachfolge von Max Weber, und dann gab es einen Fachstreit mit Habermas diesbezüglich, weil Habermas das natürlich auch gemacht hat, ja, also wie man Subsysteme der Gesellschaft auszeichnet. Aber Luhmann hat dann eine Art Gesellschaftstheorie entwickelt, die sich in diese Subsysteme ausdifferenzieren lässt. Und das sind dann die berühmten Bücher geworden, zum Beispiel über die Wirtschaft der Gesellschaft oder das Recht der Gesellschaft oder die Religion der Gesellschaft oder eben auch die Kunst der Gesellschaft. Und damit beginnt natürlich schon das Problem, jetzt im letzteren Falle, auf das, was ich mich dann beschränken möchte. Ich nehme aber nicht dieses dicke Buch von Luhmann, weil ich es eben nicht ausreichend gut finde. Vielleicht kollidiert das halt auch mit den Erfahrungen, die unsereins macht. Es gibt nicht die Kunst der Gesellschaft. Also das ist nicht die Ebene, die mich interessiert. Aber wir folgen Luhmann schon in seinem Argument so weit, dass wir etwas deutlich machen, was sicher eine generelle Auffassung vertritt. Und es gibt aber übrigens auch andere, wesentlich andere Studien von Niklas Luhmann. Also es gibt ein wunderbares Buch über die Liebe, Liebe als Kodierung von Passion, eigentlich eine moderne Sozialgeschichte der Transformation der Liebe in die bürgerliche Heirat und so weiter. Also es gibt sehr viele Studien und es gibt auch historische Anschlussfähigkeiten von vielem bei Luhmann. Nur bei der Kunst, denke ich, ist es sehr stark schematisiert. Ich beziehe mich vor allem auf einen Text, das ist auch einer, der wesentlich schlanker ist, hervorgegangen aus einem Vortrag, der 1993 gehalten worden ist, die Ausdifferenzierung des Kunstsystems. Dieser Vortrag war in einer Reihe im Kunstmuseum Bern, ist auch in einem Verlag dort, Bentley Verlag Bern, erschienen als kleine Broschüre mit einem Gespräch hinten noch, wo das erläutert wird. Das ist ein sehr guter, ich finde, das ist eine sehr gute Verdeutlichung dessen, was er über Kunst denkt. Und eigentlich interessanter als dann das dickere, große Buch, denn Luhmann leidet natürlich wie alle großen Denker doch in der deutschen Geschichte auch immer unter einem Systemzwang. Also er musste irgendwann doch eine Kunst schreiben, eine Kunsttheorie, weil er eben alle Subsysteme der Gesellschaft beschreiben wollte. Übrigens hat er auch ein Buch geschrieben, das auf der Metatheorie-Ebene läuft und sogar auf der Meta-Meta-Theorie, weil es gibt auch ein Buch von ihm über die Gesellschaft der Gesellschaft, und dann gibt es natürlich das Meta-Meta-theoretische Werk, das heißt Soziale Systeme, also die Begriffslehre über das Denken der Theorie über die Gesellschaft. Aber das lasse ich alles weg. Er fragt, und das kann man gut verstehen, eben systemtheoretisch nach dem Funktionieren von Subsystemen. Das hat er übrigens mit dem Soziologen Habermas gemeinsam. Das ist ein Erbe von Max Weber, der in seinem großen Werk Wirtschaft und Gesellschaft, 1920er Jahre erschienen, der große, berühmteste deutsche Soziologe wahrscheinlich des 20. Jahrhunderts, eben von Rationalisierungstendenzen der modernen Gesellschaft geschrieben hat. Und diese Rationalisierungstendenzen laufen auf eine Entflechtung der Systeme hinaus. Und dann war die Frage, wie funktionieren denn diese Subsysteme? Sie wissen zum Beispiel, also es ist ganz klar, was gemeint ist, das religiöse System darf mit dem politischen nicht mehr vermengt werden. Das ist eine neuzeitliche europäische Erfahrung oder Setzung oder wie immer Sie wollen, ein Konzept. Wenn sie das tut, wird die Religion fundamentalistisch. Also das heißt, wenn die Religion, die es mit Fragen des Glaubens zu tun hat, mit der Politik vermischt wird, die es mit Fragen der Gerechtigkeit zu tun hat oder der Gerechtfertigkeit, dann mischen sich zwei Systemansprüche, die miteinander eigentlich kollidieren. Erst recht ist das Problem, wenn sich ein System wie Religion oder Politik mit einem System wie Wissenschaft meint, synthetisieren zu sollen. Ja? In der Wissenschaft geht es um Wahrheit. Und in der Politik ja eben um Fragen der Gerechtfertigkeit und in der Religion um Fragen des Glaubens. Wenn man diese Systeme miteinander vermischt, dann gibt es natürlich Probleme und die hatte man schon mal, nämlich zu Beginn der Neuzeit, als ja die Religion immer noch meinte, den Wissenschaften vorschreiben zu sollen, was, wo die Grenzen der Wahrheit liegen. Das heißt, jetzt kann man sagen Emanzipation, dann löst sich die Wissenschaft von der Religion, aber jetzt generell betrachtet, läuft das darauf hinaus, dass im gesellschaftlichen Prozess der Neuzeit, also der Rationalisierung mit Max Weber, Teilsysteme organisiert werden, die sich selber zu organisieren beginnen. Und zwar nach bestimmten Fragen. Und jetzt kann ich auch meinen Haupteinwand gegen die Kunsttheorie von Niklas Luhmann in diesem großen Buch Kunst der Gesellschaft, was in dieser Arbeit der Kleinen keine Rolle spielt, nennen. Luhmann meint nämlich, dass alle diese Subsysteme nach polaren Schaltungen funktionieren. Und er meint, die Kunst der Gesellschaft hat es mit der Unterscheidung zwischen schön und hässlich zu tun. Immer. Das ist das Operative, so wie bei den Wissenschaften wahr und falsch und bei den Religionen gut und schlecht und so weiter. Also es gibt immer polare, für jedes Subsystem gibt es polare Bezüge, die nur für dieses Subsystem gelten und für kein anderes, ja? Sagt Luhmann. Also auch die Wissenschaft kann sich nicht rechtfertigen damit, obwohl sie das zuweilen tut oder versucht es zu tun mit der Unterscheidung schön und versus hässlich. Ja? Das geht für die Wissenschaft nicht, obwohl es ab und zu versucht wird. Das heißt, diese Subsysteme bilden sich in einem Differenzierungsprozess und das ist Modernisierung. Modernisierung heißt nichts anderes als Aufteilung der Gesellschaft in selbstorganisatorische, sich selbst organisierende Unter- oder Teilsysteme. Sie haben politisches Anschauungsmaterial in Hülle und Fülle bezüglich dieser Differenzierungsprozesse oder Vorgaben, wenn man sagt, der Gedanke der modernen Zivilisation ist subsystematische Differenzierung, dann können Sie sofort die weltige weltpolitische Lage danach ordnen, welche Kräfte an einer solchen Konzeption mitwirken und welche nicht. Und dann können Sie sagen, der europäische Versuch heute, also die ist ein Versuch, diese Subdifferenzierung aufrechtzuerhalten, wohingegen zum Beispiel die USA eines Präsidenten Bush und die Auffassungen eines Bin Laden, beides Konzeptionen sind, die dem nicht entsprechen. Das sind beides vormoderne, antizivilisatorische Konzepte, muss man deutlich sagen, denn es geht dort um den Willen Gottes als einziges Richtmaß, inkorporiert in Herrn Laden und Herrn Bush. Dass die jetzt untereinander Probleme haben, ist ja eigentlich egal, weil die vertreten dieselbe Position, das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist eine fundamentalistische Interpretation einer Totalität, die eben diese subsystematische Differenzierung nicht zulässt. Ja? Deshalb muss man schon aufpassen, ob man in Europa, wie das die Katholiken gerne hätten und andere, die Katholiken und die Polen, und natürlich vor allem die katholischen Polen, was eine Steigerungsform beider Existenzformen darstellt, gerne den Zusatz, ja, ich entschuldige mich bei den polnischen Kollegen und Kollegen hier, das ist nicht so gemeint, aber es ist doch tatsächlich so, dass die Polen eigentlich mit ihrem Beitritt eine Formulierung wollten, dass die EU-Verfassung sich auf Gott bezieht. Ja? Also von Gottes Gnaden wird Europa eingesetzt. Und das muss man sich schon gut überlegen, ob man die Kosten dafür wirklich bezahlen will, für eine solche Refundamentalisierung dieser zivilisatorischen Subdifferenzierung. Aber bitte, es geht mir, verzeihen Sie solche Bemerkungen, die sollen nur eine Mechanik schildern. Ja?
Und ich meine aber schon, dass es darum geht, das moderne Experiment ist, die Systeme organisieren sich jeweils durch ihre interne Unterscheidung von ihrer Umgebung. Und das ist natürlich eine Politik, die sich auf Gottes Willen beruft, egal welchen Gott und so weiter, negiert das. Und sie wird sofort transzendent und sie wird natürlich sofort missionarisch und sie wird natürlich sofort auch entsprechend missionarisch aktiv in Bezug auf die Welt und so weiter. Das ist ja auch eine der europäischen Erfahrungen gewesen. Man hat das hier auch praktiziert. Und was Max Weber dann beschreibt als Rationalisierungsprozess, ist ja auch ein Fazit gewesen einer späten Entwicklung in Europa. Das galt ja natürlich nicht für die Reconquista oder für die Eroberungszüge rund um die Welt im Namen einer Religion. Das heißt, es geht hier auch um die Beschränkung der Subsysteme. Und die Gesellschaftssysteme hängen gerade damit zusammen, dass sie sich in entsprechender Weise voneinander unterscheiden. Und diese Unterscheidung wird durch die Systeme selbst gesetzt. Deshalb sagt dann Luhmann, und jetzt kommt es dann eben zu einer paradoxen Formulierung, die Funktion der Kunst ist ihre Funktionslosigkeit in der Gesellschaft. Das heißt, das wird natürlich von den Künstlern bestritten, zu Recht, aber ich erkläre Ihnen gleich, weshalb beides geht, weil ja die Kunst sich dort vital erweist, wo sie allgemeine Lebensfragen reflektiert, auf ihre Weise. Ja? Das heißt, dort, wo sich die Kunst in die Politik einmischt, mit ihren Mitteln oder Probleme der Wissenschaftsentwicklung thematisiert oder der allgemeinen Ideologieentwicklung, was auch immer. Das heißt, die Kunst nimmt immer, und wir werden sehen, dass Luhmann das ja auch zugestehen wird, die Kunst nimmt immer ein kontextuelles Material in ihre Beschäftigung mit hinein. Wenn sie das nicht tut, sind wir wirklich bei Kossuths Tautologien. Dann wäre Kunst nur Selbstreferenz. Ja? Dann wäre Kunst nur Kunstbehauptung. Auch wenn wir Kunst immer als Kunst betrachten, heißt das nicht, dass der Inhalt der Kunst per se schon ein Kunstgegenstand sei. Denken Sie an die Pop-Art, das ist doch das geniale Beispiel, wie Kunst als Kunst betrachtet wird, aber die Gegenstandswelt ist die Lebenswelt, die Warenästhetik, die Werbung, sind die Medien, ist die Rockmusik, ist die Pressefotografie oder was auch immer. Ja? Also diese Selbstreferenz gibt es nicht, sondern worauf sich Kunst bezieht, ist immer Außenreferenz, aber in einer Weise, die diese Unterscheidung von Innen und Außen im Inneren selber thematisiert. Ist das klar?
Heißt das denn, dass dieses Subsystem Kunst als einziges eigentlich so eine Art Metasystem ist, weil es sich ja mit allen anderen Systemen beschäftigt?
Ich würde das so sehen, ob Luhmann das so zugestehen würde, weiß ich nicht, aber man kann viele seiner Passagen so deuten. Ich meine, das sei's, denn ja, vielleicht gibt es Tendenzen in anderen Systemen, aber wie jetzt Eisenman als Beispiel zeigt, ist es ja nicht so, dass sich das politische System per se mit Kunst beschäftigt, sondern das läuft jetzt über eine Erinnerungsbehauptung, zu der ein Kunstprozess gehört. Das wäre was anderes. Ja, ich glaube, das ist so, dass die Kunst als Subsystem gleichzeitig eine Metasystemik ist, immer wieder Befragen der anderen Systeme. Ich denke ja, gerade auch des religiösen Systems, wenn Sie daran denken, jetzt aus ganz anderer Sicht ist das oft thematisiert worden, dass die Kunst ja an die Stelle der Religion tritt. Also die Transzendenzerfahrung der Kunst als metaphysische Instanz anstelle der Religion tritt, das ist nicht so gemeint, dass man jetzt die Kunst anbetet, oder dass die Religion obsolet sei, aber die Religion hat eben einen anderen Stellenwert. Also das wäre auch so ein Verweis darauf. Ja, ich denke, darauf läuft es hinaus. Sind weitere Fragen, bitte?
Ich verstehe das nicht in Bezug auf die Funktionslosigkeit, die Luhmann meint, und auch in Bezug auf die Pole nicht, von denen Sie vorhin gesprochen haben.
Schön hässlich. Ja, schön hässlich ist eben eine der Mechaniken, wo ich ja schon sagte, dass ich hier Luhmann nicht folge, weil ich glaube, dass das so eine Generalisierung wäre. Man kann so machen, wie jetzt am Montag Barton Brock das im Vortrag bei Klauke gemacht hat, dass er im Grunde die Differenz von schön und hässlich einfach gesagt hat, das ist die Erfahrung des Fragments, also immer eine Idee. Ja? Sagen wir, die Steigerung ist dann, man setzt sich mit der Differenz von Fragment und Idee auseinander und nicht mehr mit schön und hässlich. Aber Luhmann meint das nicht so, ja.
Ich würde dem auch nicht folgen. Und wahnsinnig schnell, wenn ich das Zweite noch versuchen darf. Also die Funktionslosigkeit der Kunst heißt in Bezug auf ihre Einwirkung in andere Systeme faktisch, nicht ihre Thematisierungsleistung. Aber sie hat keinen Einfluss auf Ökonomie, auf Geldflüsse. Jetzt wissen wir, Joseph Beuys hat das bestritten beispielsweise. Sein ganzes späteres Lebenswerk ab einem bestimmten Zeitpunkt von Joseph Beuys bestand ja darin, die Kunst zu einer Grundlage des gesellschaftlichen Prozesses zu machen, aber eben auch im Sinne der Thematisierung einer Differenz. Was ist das Schöpferische in der Gesellschaft, thematisiert durch die Kunst? Jetzt, wenn man das anwendet, das hat Beuys aber auch trotz seiner Radikalität und Verführungsoption nicht gemacht, dass er dann sagt, man wendet die Kunst jetzt an im Sinne einer Sozialtechnik der Verbesserung der Lebensverhältnisse. Also das wörtliche Realisieren der Utopien, das wäre eine Funktionalisierung der Gesellschaft durch die Kunst, das wäre aber unter der Gefahr des Totalitarismus zu betrachten. Also Luhmann meint mit der Funktionslosigkeit der Kunst eben ihre Einflusslosigkeit auf die faktischen Regulierungen der anderen Systeme, nicht in Bezug auf das, was sie selber für sich thematisiert. Moment. Nicht unbedingt, nein, das heißt es eben gerade nicht, sondern es heißt ja nur, dass andere Kontexte, andere Umgebungen, Luhmann unterscheidet immer das System von einer Umgebung, ja? Die Umgebung ist das andere, aber diese Grenze wird durch das System selber gesetzt. Jetzt, wenn ich Teile der Umgebung im Inneren thematisiere, werden die Grenzen für eine bestimmte Zeit anders gesetzt, aber nur für dieses System von innen, das heißt nicht, dass ich Einfluss habe auf das andere System, keineswegs. Wie kommen Sie jetzt darauf?
Weil ich mich in der Philosophie, weil in der Philosophie auch das Leben als Gegenstand oder ein System als Gegenstand meiner Gedanken ging. Und wenn die Kunst Realität zum Gegenstand macht und trotzdem auch funktionslos ist, dann also heißt es eigentlich letztendlich, dass alles überhaupt keine Auswirkung hat.
Das meint Luhmann tatsächlich, es kommt nicht auf die handelnden Subjekte an. Also ich referiere hier Luhmann, ja, es ist jetzt uninteressant, was ich dazu denke im Moment. Er meint das tatsächlich so, er meint, die Gesellschaft funktioniert ohne den Subjektbegriff, deshalb auch ohne den Handlungsbegriff. Er benutzt dann oft das Phänomen der Beobachtung oder das Ausschluss der Systeme, aber er meint das so. Jetzt, wenn man sagt, wie jetzt mit Joseph Beuys oder auch Ihr Argument in Bezug auf die Philosophie, wenn man etwas Ganzheitliches meint, dann hat man eben keine Systemtheorie. Ja? Man kann ja die Systemtheorie auch kritisieren. Es ging mir ja nur darum, etwas vorzustellen, eine Denkmöglichkeit, die der Kunst, sagen wir, den romantischen Impuls raubt. Also die Dissidenzmöglichkeit raubt. Das macht Luhmann, indem er sagt, ihr könnt so aufgeregt tun, wie immer ihr wollt. Das ist ein Subsystem, das thematisiert und handelt nicht. Und der Reichtum der Thematisierung ist allerdings dann auch philosophisch interessant. Aber natürlich würde er auch sagen, Philosophie, wenn es das überhaupt braucht, er meint, es braucht es nicht. Ja? Also das ist klar, es braucht diese Art philosophischer Reflexion nicht. Es geht ihm um die Kommunikation der Gesellschaft und nicht um das Bewusstsein und nicht um die Subjekte und demzufolge auch nicht um die Philosophie. Wenn man das kritisiert, dann wird die Philosophie als ganzheitliche hier natürlich sein Gegenmodell. Da muss man ganz anders argumentieren.
Wie steht dann dieser Systemgedanke zu dem Systemgedanken von diesen Macy-Konferenzen? Wo ich da
ja. Genau, völlig recht, er steht komplett konträr zu dem Gedanken einer Macy-Konferenz, wo ja Wissenschaft, Avantgarden der Kunst und Sozialreformer und Secret Intelligence und was auch immer also meinten, an einem neuen Gesellschaftsmodell bauen zu können, ja, planend. operativ planend durch diese Vereinigung der Subsysteme und der Bereicherung. Dem steht Luhmann natürlich extrem skeptisch gegen, also skeptisch, er glaubt nicht daran, er hält das für eine Selbstverblendung. Er wird sagen, was immer ihr tut, es werden dann Dinge dabei rauskommen, an die habt ihr gar nicht gedacht und die wird euch völlig in eine andere Richtung führen. Das wäre das Gegenmodell. Die Vereinigung der Avantgarden in Kunst, Wissenschaft, Technologie und gesellschaftlicher Intelligenz, ja, mit einem Reformkonzept. Übrigens muss man nicht immer so dramatische Dinge nehmen wie die Messekonferenz. Man könnte auch den Deutschen Werkbund nehmen, von 1907 gegründet. Der hatte dasselbe Ziel, der wollte Avantgarde-Künstler, Handwerker und progressive Unternehmer und politische Eliten, die an Reformen glaubten, zusammenführen, um die Gesellschaft zu verbessern. Ja? Das wäre ein anderes Modell. Luhmann glaubt an so etwas nicht. Er glaubt, das funktioniert nicht so und es ist müßig etc. Ich meine, es ist ganz wichtig, ich führe Ihnen Luhmann hier nicht als einen der bedeutendsten Kunstphilosophen vor, ja, sondern ich benutze ihn gerade deshalb jetzt im Anschluss an die Konzeptkunst, um Ihnen das Problem der Selbstreferenz zu verdeutlichen. Und Sie nennen ja die Argumente, also beide oder alle drei. Auch Sie ganz hinten hatten ja gesagt, wie ist es denn, wenn? Ich denke tatsächlich, wenn man auf eine nicht-tautologische Weise an die Autonomie der Kunst glaubt, die ja durch sich heraus kommuniziert, in einer anderen Weise über die Grenzen hinaus, dann hat man ein anderes Modell als das, was Luhmann vorschlägt. Also Luhmann ist für mich so ähnlich wie Kossuth, ja, im Denken darüber. Und ich wollte in diesem breiten Kontext einer Selbstmechanisierung der Kunsttheorie zeigen, an seinem Beispiel. Ich persönlich meine, dass man gehaltvolle Erfahrungen bezüglich der Kunst ohne einen normativen Begriff gar nicht haben kann. Das heißt, ich stehe systemisch natürlich auf der Seite von Adorno, auch wenn ich jetzt nicht seine Thesen als Thesen wiederholen würde, aber dass er sagt, also seine Reflexion, die wir noch kennenlernen werden, ist, glaube ich, die wesentlich stärker sich mit der Empirie der Künste und ihrem transzendierenden Moment beschäftigt. Die Systemtheorie hat wirklich etwas Kaltes, Operatives, Funktionales, das aber interessant ist als eine, es wäre uninteressant als eine Kunstempirie, aber es ist eben interessant als ein Problem der Mechanisierung des Diskurses über Kunst. Ja, auch die Vereinnahmung der Kunst beispielsweise für Beruhigung sozialer Empörung. Also das wäre vielleicht eine Beschreibung dessen, was Eisenman tut. Ja? Sagen wir, Luhmann würde sagen, würde ich jetzt vermuten, wenn er es denn sagen würde heute, kann er ja nicht mehr, ist ja gestorben, würde er vielleicht sagen, typisch dieser Memorialkult, der die Kunst implementiert und benutzt, ist ja nur dazu da, um soziale Empörung zu kanalisieren. Das ist eben die Mechanik dessen, was passiert. Wenn die Kunst nicht sofort selbstreferenziell ist, läuft es trotzdem auf selber raus, nämlich auf die tautologische Wiederholungsfigur. Also da gibt es dann nichts von dem, was man meint, ist wirklich ein transzendierendes Moment. Ja? Ich will es ja nur charakterisieren, weil diese systemtheoretischen Argumentationen sehr stark geworden sind und weil ich meine, dass es auch, aber wir werden einzelne Aspekte dann noch etwas genauer beleuchten von Luhmann, aber ich meine, er ist extrem beliebt, er ist extrem schulbildend, er ist extrem methodenbildend und man muss verstehen, dass er auch eine gesellschaftliche Entwicklung beschreibt, die eben nicht zuletzt durch die Konzeptkunst bezüglich der Kunst so gedacht worden ist, auch wenn er sich überhaupt nicht darauf bezieht, weil so gut kennt er sich dann doch nicht, also so gut will er sich nicht auskennen. Ich meine das nicht despektierlich, man darf Luhmann nicht unterschätzen. Es hat ihn einfach nicht interessiert, wie ihn bestimmte historische Dinge nicht interessiert haben. Ja? Er schematisiert sein Modell und es interessiert ihn nicht, ob die Systemtheorie durch die Konzeptkunst schon in einer Weise gedacht worden ist, wie er das dann ähnlich denkt. Eine solche Referenz interessiert ihn nicht. Es geht ihm um sein Modell und die Architektur dieses Modells. Nehmen Sie doch das Beispiel, wenn ich diese Rückkopplung machen darf, von Donald Judd. Ja? Sowohl sein Haus in New York an der 101. Straße, wie auch Marfa in Texas, das Gelände. Ja? Donald Judd würde auch sagen, Kunst hat es mit Geschmacksbildung zu tun und ist eine Frage auch der Kennerschaft und derjenigen, die sich auf diesem Niveau mit der Kunst beschäftigen können, die steigenden Reichtum der Erfahrung in diesem Kunstsystem. Ich habe Ihnen Beispiele vorgeführt. die interessanterweise jetzt bei Donald Judd, der zwar ein elitäres Denken hat, ja, also gegen die Verkommenheit des gigantomanischen Ausstellungsbetriebes wettert, ja, gegen die Großausstellung, Bilderstreit hat er damals explizit angegriffen, ja, solche Großausstellungen, oder auch das Gebaren sogenannter Mäzene, wie der Panzer, Graf Panzer di Biumo, den er auch angegriffen hat. Also trotz diesem Bestehen auf dem Elitären, also auf dem Inneren, so auch jetzt mit Luhmann, das wäre so etwas, ja, systemischen der Kunst für die Kunst selber, hat er ja Werke geschaffen, die ja anschlussfähig sind bezüglich der Wahrnehmung durch beliebige andere. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine klare Beschreibung des Funktionierens und der Funktionen der Kunst. Sie beziehen sich aber eben nicht auf diese großen Gebilde, wie zum Beispiel bei Adorno, dass die Kunst eine philosophische Versöhnungsfigur ist, oder in anderen Bemühungen, die wir auch noch kennenlernen werden, Ernst Bloch, Vorschein einer Utopie oder so etwas. Ja? Oder beim Bauhaus des Style russischen Konstruktivismus, Kunst als ein Medium der ästhetischen Befreiung einer unterdrückten Gesellschaft und so weiter. Ja? Das sind also alle diese kontextuellen Ziele, die würden bestritten. Aber man muss schon verstehen, dass wenn man die bestreitet, dass es nicht heißt, dass nichts bleibt im Innern. Es gibt immer noch zahlreiche Verfahrensweisen, gerade einer Selbstthematisierung und einer Wahrnehmungssteigerung zum Beispiel in dem Bereich, den ich geschildert habe, der natürlich eine Aufgabe der Kunst bleibt für alle diejenigen, die sich am Kunstsystem beteiligen. Das ist ja nicht personell gedacht, das wäre ein Fehler. Es gibt nicht diese Systeme Politik, Ökonomie, Religion, Wissenschaft und Kunst, wo also die Menschen immer nur in einem System sich bewegen dürfen. Ja? Das ist ja klar. Also wenn die Politiker und die Wissenschaftler am Kunstsystem partizipieren, zum Beispiel als Rezipienten, dann tut sie das bezüglich der Kunst. Ja? Also momentan, auf Zeit, so wie wir alle per Interesse an dem partizipieren können, am Kunstsystem jetzt, partiell am Politiksystem, am Wissenschaftssystem reicht dann das Interesse schon wieder nicht aus, da braucht es andere Bedingungen. Also man darf sich das nicht zu eng abgeschlossen vorstellen.
Wenn Gesellschaft Kommunikation ist, Kunst, zumindest mein Verständnis, hauptsächlich auch durch Kommunikation in irgendwelchen, durch irgendwelche Medien,
ja, Sie können natürlich, also Luhmann würde sagen, wollen, dass, also wäre es dann, müsste ich dann noch jetzt im Einzelnen hier verfolgen, aber dass das natürlich durchaus eine Leistung der Kunst sein kann, dass sie sich mit dem Ganzen der Gesellschaft beschäftigt, auch mit den Funktionsregeln der Kommunikation. Sie tut das aber nicht als gesellschaftliches Handeln, sondern als Kunst. Das ist aber durchaus möglich, das ist nicht ausgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass die Gesellschaft wie ein Kunstsystem funktioniert. Weil es gibt ja dann auch noch die Ökonomie und so weiter. Also das hat damit wenig zu tun. Also das, mir würde das als Antwort reichen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen reicht, aber die...
Also ich meine, Kunst ist auch ständiger Kommunikation.
Ja, das, ich weiß nicht, ob das stimmt im Übrigen. Aber ein Teil ist sicher so, dass die Kunst und Kommunikation bilden eine enge Beziehung, aber Kunst und Wahrnehmung auch, ja, und die Wahrnehmung, die kann dann wiederum zur Kommunikation gebracht werden, aber nicht als solche, das ist ein zweiter Schritt, also die Dinge sind dann schon miteinander verflochten. Ja, sicher, die Artikulation der Rezeption eines Werkes ist dann ein kommunikativer Prozess, da gibt es Rückkopplungsmöglichkeiten, selbstverständlich, klarerweise von der Konzeptkunst ja geradezu initiiert, weil dort der Rezipient diese Rückkopplung wirklich machen soll, in Bezug auf das Werk. Sich also verdeutlichen soll. Und wenn er sich dann fragt, was für eine gesellschaftliche Erfahrung er macht darin, damit, dann ist diese gesellschaftliche Erfahrung eine Art Virtualisierung. Man könnte sagen, die Gesellschaft wird in der Kunst in eine virtuelle Realität der Gesellschaft verwandelt oder in ein Spielfeld, in ein Experimentierfeld. Dann kann es aber durchaus die ganze Gesellschaft sein, ja, inklusive der Simulationen ökonomischer Prozesse oder was auch immer. Es ist dann aber eine virtuelle Realität und nicht die Gesellschaft selber. Also es ist eine gewisse Parallelität, die sich hier entwickelt.
Unter soziologischen Gesichtspunkten gibt es ja auch die Idee, dass dass in Subsystemen eine Kommunikation von der Basis bis hoch in die Hierarchie stattfindet und von daher auch Innovation möglich ist, je lebendiger die Kommunikation ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Studentenrevolte nimmt, die ja Strukturen aufgebrochen hat, ja, dann müsste man doch sagen, dass da mehr sich abspielt in Subsystemen, die dann auch was eine Ausstrahlung auf Gesellschaft haben.
Klar, also das, Luhmann würde das ja gar nicht bestreiten. Vielleicht würde er einfach dagegen sein, dass man das machen soll oder soll dürfen können oder wie auch immer. Das wird ja nicht geleugnet, dass es empirisch so ist. Natürlich ist die Studentenrevolte oder alle diese Revoltbewegungen sind natürlich solche, die sich ja mit der Grenzziehung nicht zufrieden geben, die ihnen auferlegt wäre. Verstünde man sich als Subsystem, ja? Der Ausgangspunkt, um das vielleicht zu erinnern, war ja, dass die Studenten Mitte der 1960er Jahre nicht nur herausfanden, dass ihre Väter und Großväter Nazis waren, die das nie zugestanden haben, sondern das Ganze hat sich entzündet an den Autoritätsritualen der Universität. Ja? Also der ja, heute vollkommen abgeschafften professoralen Ordinarienhoheit. Ja? Also das kann man sich von heute aus gar nicht mehr vorstellen. Das gibt es nicht mehr, weder bürokratisch noch faktisch.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es im Subsystem auch Tendenzen der Dezentralisierung gibt.
Das ist richtig,
und ja. Je mehr das ist, dass man auch von der Basis etwas aufnimmt, desto mehr können auch schöpferische Impulse
Ja, sicher. Also wie gesagt, die Betrachtung der Systemtheorie ist eine artifizielle, die eben die Subsysteme nach ihren internen Unterscheidungsmechanismen gegenüber wechselnden Umwelten betrachtet. Aber es würde niemand behaupten wollen, dass in der Empirie nicht solche Übergriffe stattfinden würden oder solche Bereicherungen. Also es geht, wenn ich vielleicht überleiten darf, zu ein paar internen Argumenten, weil ich würde ungern Luhmann einfach hier erklären wollen. Es ist nicht meine Position, also oder ihn zu verteidigen. Man muss ein bisschen versuchen, den wirklich guten Punkt seiner Reflexion rauszukriegen, weil er etwas verdeutlicht, glaube ich schon, dass auch mit der Kunstentwicklung zu tun hat, eben die Steigerung der Reflexivität. Und es gibt natürlich vieles, was in seiner Theorie dann nicht erklärt wird. Das ist vielleicht immer noch der Verwaltungsstandpunkt, dass eben nicht erklärt wird, wie Schöpferisches zustande kommt, sondern nur, wie Mechanisierungen eines Systems funktionieren, das dann schon über ausreichend schöpferische Eigenimpulse verfügt. Ja? Also das ist bei ihm schon klar, die kommen von irgendwoher. Die Geschehen, die kann er nicht erklären. Es ist, das kann dann Ernst Bloch wesentlich besser, ja, in Bezug auf seine Lehre der Hoffnungen und der Anthropologie des Wünschens bei den Menschen. Woher kommen denn überhaupt diese schöpferischen Impulse und diese Transgressivitäten und so weiter? Das ist, dazu brauchst du eine andere Theorie. Das ist sicher bei Luhmann nicht der Fall. Er fragt eben nach einer Gesellschaftstheorie, die alle möglichen gesellschaftlichen Sachverhalte behandelt. Und fragt dann eben das Gesellschaftssystem und nach der Ausdifferenzierung eines Systems Kunst im System der Gesellschaft. Und das ist ja interessant, weil er damit dann auch eine, nochmals die Etappen der Entwicklung des Kunstsystems reformuliert. Und diese Reformulierung übrigens, da gibt es einen interessanten Satz in diesem Vortrag relativ früh, wo er allgemeine Grundlagen benennt, wo er sagt, es geht nicht um eine Teleologie, also eine Zielgerichtetheit dieser Entwicklung. Er sagt nicht, diese Entwicklung zu Subsystemen oder die Ausdifferenzierung des Systems Kunst ab dem 15. Jahrhundert in der europäischen Neuzeit sei ein zwangsläufig sich vollziehender Prozess, sondern er hält das für auch etwas Unwahrscheinliches. Also ihn interessieren auch Systeme im Hinblick auf die Entstehung von Unwahrscheinlichkeit und sagt dann, genau das ist eine Leistung der Evolution, ich zitiere wörtlich, die Unwahrscheinlichkeit der Entstehung in Wahrscheinlichkeit der Erhaltung und Reproduktion zu transformieren. Da dürfen Sie Ihr Beispiel in Bezug auf das Schöpferische und diese Kommunikation in einem System von der Basis nach oben durchaus als einen solchen Fall betrachten, wie etwas aus Unwahrscheinlichkeit dann in Wahrscheinlichkeit der Erhaltung transformiert wird. Also deshalb koppelt er die Systemtheorie auch mit einer Evolutionstheorie, nicht jetzt nur in Bezug auf die Biologie, um Möglichkeiten zu skizzieren, am Vertrauten die Unwahrscheinlichkeit wieder zu entdecken. Und das ist vielleicht das, was ihn dann an der Kunst tatsächlich interessiert. Allerdings sagt er dann eben auch dazu, dass, wie das die Konzeptkunst ja auch gemacht hat, dass die Ausdifferenzierung eines Kunstsystems eine Einschränkung der sozialen Bedingungen für Kunstschaffen und Kunstgenuss erfordert, weil es immer wieder um Anschließungseffekte geht. Und tatsächlich ist das die Verlagerung, er diskutiert das dann auch. Es gab ja ursprünglich das Modell der Patronage. Also Künstler konnten eigentlich avanciert nur arbeiten, wenn sie patroniert waren durch Schutzherren. Das waren im Übrigen nicht in erster Linie bürgerliche Städte oder Stadtrepubliken, das konnten sie aber durchaus sein, sondern das waren eben Höfe, Fürsten. Es konnte auch der Papst gewesen sein. Das Patronagesystem der Kunst verwandelt sich dann im 17. Jahrhundert in Holland und im 18. Jahrhundert in England in ein Marktsystem. Ja? Und erst mit diesem Marktsystem gibt es auch eine ästhetische Wertschätzung der Kunst, die nicht mit dem Sozialprestige der Patrons zu tun hat, also derjenigen, die die Kunst ermöglichen. Das ist ja so gewesen, der Wert eines Kunstwerks, eines Künstlers, war ja abhängig vom sozialen Rang des Förderers oder Besitzers des Kunstwerks. Also das ist ihnen vollkommen fremd, weil uns das vollkommen fremd geworden ist, diese Art Wertschätzung. Aber das gibt es eigentlich erst im Holland des 17. Jahrhunderts, das ist übrigens ein Bereich, der durch Luhmann historisch vernachlässigt wird, nur nebenbei gesagt. Er fixiert sich sehr stark auf das englische Modell des 18. Jahrhunderts, aber egal. Erst im Holland des 17. Jahrhunderts gibt es eine Wertschätzung der Kunst um der Kunstwerke willen. Eine ganz seltsame Geschichte. Vorher ist das eingebunden gewesen in den ganzen sozialen Aufbau eines Prestiges. Ein aristokratischer Kunstsammler zum Beispiel hat ja die Werke so organisiert, wie es ihm gefiel. Also es gab da gar keine Reflexion. Nicht, dass das Banausen gewesen wären. Das wäre jetzt wieder der falsche Schluss. Absolut nicht. Aber es gab natürlich die Verfügungsmacht über das, was man für prezios hielt, also kostbar. Und die Anordnung der Kunstwerke durch Aristokraten waren nach ihren Vorlieben für Kostbarkeiten gegliedert. Das ganze Prinzip der Wunderkammer zum Beispiel, ja, und der Förderer der Wunderkammern durch Fürsten, Herzöge, Könige, Kaiser und so weiter, oder dann auch bürgerliche Reiche, Neureiche wie in Florenz etc., das Studiolo für ein Medici, das von Vasari eingerichtet wurde, als Wunderkammer zum Beispiel. Diese ganzen Organisationsprinzipien waren ja noch nicht nach rationalen Gesichtspunkten geordnet. Das ist übrigens auch eine interessante Geschichte. Die Wunderkammer war ein Ort, an dem sich verschiedenste Gegenstände versammelten, sagen wir vor dem systemtheoretischen Argument einer Gliederung. Ich weiß nicht, wenn ich das kurz erläutern darf, das habe ich jetzt zwar nicht vorgesehen, aber es passt. Grundgedanke der Wunderkammer, die man so nannte damals. Ja? Also erstmal waren das nicht öffentlich zugängliche Geschichten, es waren eben Sammlungen von Königen, Fürsten, Herzögen und so weiter. Aber in diesen Wunderkammern waren oft Künstler und Wissenschaftler angestellt, die da arbeiten sollten. Und diese Wunderkammern, die eben so hießen damals, zeichneten sich durch einige sehr leicht verständliche Eigenheiten aus. Es gab Gegenstände verschiedenster Bereiche, die dort versammelt wurden. Also zum Beispiel auch Gewürze, Stoffe, ethnologische Sammlungen, Reisebücher, wissenschaftliche Instrumente wie Sextanten oder geometrische Instrumente. Es gab Modelle. Es gab auch Architekturmodelle, es gab aber auch Modelle der Medizin zum Beispiel oder ausgestopfte Tiere, ja, exotische und andere. Es gab Materialsammlungen, Stoff, Holz etc., Edelsteine, Juwelier, Geschmeide und so weiter und Bilder, Skulpturen und so weiter. Also alles nicht geschieden. Das war in den Wunderkammern und die ganze Mythologie der Wunderkammern beruhte darauf übrigens mit zum Beispiel Rudolf II. In Prag um 1600, das war vielleicht der wissenschaftsfähigste und intellektuellste der Herzöge der damaligen Zeit. Der förderte auch die Naturwissenschaften, Tycho Brahe beispielsweise, egal, in solchen Wunderkammern. war es auch möglich, dass Künstler und Wissenschaftler jetzt wirklich mit diesen Sammlungen arbeiten konnten. Und man stellte sich vor, dass sich die Erkenntnisse gegenseitig befruchten. Ja? Und das Ganze ist natürlich systemtheoretisch unsortiert. Es ist weder eine Differenzierung zur Umwelt geleistet, noch eine Binnendifferenzierung mit der Frage der Anschlussfähigkeiten. Jetzt, was passiert mit den Wunderkammern? Irgendwann im Verlauf der Geschichte wird die Aristokratie entmachtet. Es ist eine grobe geschichtliche Darstellung, ja, die ich jetzt liefere. Und dann ist die Frage, was passiert mit diesen Sammlungen? Die werden also säkularisiert dann. Sie werden säkularisiert, zum Beispiel zur Royal Society in London, als freier Zusammenschluss, aber das waren ursprünglich Privatsammlungen, die wurden zusammengelegt für das öffentliche Wohl. Oder die Sammlungen kamen, zum Beispiel der Medici, in die Uffizien, also war Verwaltungsgebäude, und kamen zu den Kunstsammlungen, die dann von der öffentlichen Hand verwaltet wurden. So in vielen europäischen Städten. So findet sich zum Beispiel das Kupferstechkabinett Dresden, das vom Herzog gegründet wurde, ja heute in der öffentlichen Kunstsammlung. Kupferstichkabinette sind übrigens interessant, weil dort haben sie noch so etwas von den Wunderkammern. Dort finden sie Zeichnungen von Künstlern, Bilder von Künstlern, Wissenschaftsillustrationen, Buchillustrationen etc. Also freie, angewandte Künste im visuellen Bereich finden sie dort versammelt. Aber vieles andere ist schon wegsortiert worden. Also, diese Sammlungen kommen in die öffentliche Hand und nun setzt das dann ein, was Max Weber beschreiben wird und nach ihm auch Luhmann, nämlich Subsystematisierung dieser Bereiche. Und dann passiert etwas ganz Einfaches, wenn Sie von den Wunderkammern ausgehen. Die historischen Zeugnisse kommen dann ins Historische Museum, das es noch nicht gibt, das es aber gegründet wird als Historisches Museum. Die Käfertiere, ausgestopften Tiere etc. kommen ins Naturhistorische Museum. Die anatomischen Präparate kommen ins Medizinhistorische Museum, die Stoffe, Materialien und so weiter kommen ins Pharmazeutische Museum und die Bilder und Skulpturen kommen ins Kunstmuseum. Das gibt es alles noch nicht, aber nach den Wunderkammern wird das gegründet. Das heißt, Sie haben das schlagend, der moderne Prozess der Musealisierung und Verwissenschaftlichung ist eine Subsystematisierung, die kann man ganz konkret verstehen als Aufräumen in den Wunderkammern. Aufräumen im Sinne eines modernen Neurotikers, der sagt, nur die Teile, die zueinander gehören, müssen auch beisammen stehen. Und dazwischen werden Grenzen gezogen. Jetzt ist sofort klar, dass dieses Grenzziehen zwischen den Subdisziplinen natürlich immer ein Stein des Anstoßes bleiben wird. Genau in dem Sinne, wie Sie das alles so wunderbar ja auch eingeklagt haben vorhin. Nämlich, dass eben da auch Bezüge nicht mehr möglich sind, dass Beziehungsgefüge verletzt werden, dass Abstraktionen entstehen der Trennung durch eben künstliche Trennungen, und das stimmt ja auch. Und so gab es gerade von den Künstlern der letzten 30, 40 Jahre immer eine Gegenbewegung gegen diese Subsystematisierung, und es ist kein Zufall, dass im Wirkungskreis von Joseph Beuys die Idee der Wunderkammer reaktiviert worden ist, als zeitgenössisches künstlerisches Laboratorium. Beuys stellt eigentlich ununterbrochen Dinge her für Wunderkammern. Und alle seine Aktivitäten gehören eigentlich in eine solche Wunderkammer. Und übrigens zum ersten Mal programmatisch reaktiviert worden ist diese Idee der Wunderkammer 1986, als die thematische Ausstellung der Biennale in Venedig, also eine der wichtigen, großen, alle zwei Jahre stattfindenden zeitgenössischen Ausstellungen, also nicht der Länderwettbewerb in den Giardini, sondern wirklich die thematische Ausstellung im Arsenal, damals unter dem Titel lief Camera della Meraviglie, also Wunderkammern, zeitgenössische Wunderkammern, 1986. Also, das sind die Zusammenhänge, das wollte ich kurz schildern. Also, wir haben das Patronagesystem, das wird in der Evolution des Kunstsystems abgelöst durch ein marktorientiertes System, das mit der Bewertung der Kunstwerke in einer neuen Weise zu tun hat. Da sehen Sie diese Systematisierung, da sind viele Faktoren, spielen eine Rolle. Und es gibt eine andere Art Kommunikation übrigens über diese Unwahrscheinlichkeit. Unwahrscheinlich deshalb, weil ja eben die Kunst bisher immer zu einem Machtgefüge gehörte. Die ganze Kunst vor dem 17. Jahrhundert, also vor den Niederlanden, gehörte immer zu einem Machtgefüge. Und nur in den Niederlanden war es möglich, dass ein anderes System entstanden ist, wo eine andere Wertschätzung von Kunstwerken als Kunstwerke hat entstehen können und so etwas wie ein bürgerlicher Kunstgeschmack. Weil es eben übergreifende aristokratische Einheiten nicht gab, deshalb gab es in den Niederlanden keine großen Bauwerke, keine großen Denkmäler, keine großen Gemälde. Die Nachtwache Rembrandts zum Beispiel und andere große Werke von Franz Hals sind eine Ausnahme, weil sich dort 20 Leute in den sogenannten Gesellschaften zusammentaten, um ein großes Gruppenporträt in Auftrag zu geben. Deshalb ist das so groß. Das war von Anfang an getragen durch 20 Leute, die sich alle porträtieren ließen, aber in einer Gruppe. Aber sonst gibt es eben die kleineren Formate, die Differenzierung in den Genres, so dass eigentlich jeder Kunstinteressierte in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts sich ein Kunstwerk kaufen konnte. Was wenige Dutzende Kilometer auf der anderen Seite der Grenze, also im Einflussreich Brabants, Antwerpen, Rubens, vollkommen unmöglich gewesen wäre. Ja? Rubens als Zeitgenosse dieser niederländischen Malerei funktioniert vollkommen anders. Also jeder niederländische Handwerker und Bürger, vielleicht nicht Arbeiter, aber doch jeder Handwerker und Bürger konnte sich Kunst kaufen. Und das Entscheidende ist nun, und da gibt es Prozessakten, und die verwendet Luhmann leider nicht in seiner Theorie. Er wollte das auch nicht wissen. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch in Wien, das ich mit ihm hatte, am Rand eines Symposiums. Ich habe gesagt, Herr Luhmann, wieso interessieren Sie sich eigentlich nicht für diese Dinge? Er interessiert sich halt nicht dafür. Gut, okay. Also. Aber trotzdem gibt es erstmals im Holland des 17. Jahrhunderts Gerichtsurteile in Bezug auf die Wertigkeiten von Kunst. Weil es nämlich so gewesen ist, dass einzelne Handwerker geklagt haben gegen die Festsetzung des Wertes nach dem Verscheiden zum Beispiel eines Bürgermeisters in Bezug auf die Einschätzung von dessen Kunst. Und die haben geklagt und gesagt, hört mal hier, also dieses ist so und so festgesetzt worden, diese Kunstwerke, das ist aber viel zu teuer. Nur weil es der Bürgermeister ist, ich protestiere dagegen, das verletzt meine Würde als Bürger der Niederlande. Ich habe die viel bessere Kunstsammlung als der Bürgermeister. Der war ein Banause und ein ästhetischer Volltrottel. Und jetzt wird seine Sammlung so hoch eingeschätzt, eben nicht, also nur weil er Bürgermeister war. In Tat und Wahrheit war er ein Kunstbanause und so weiter. Also da gibt es Gerichtsakten, in denen dann wirklich die Experten sagen, jetzt vergleichen wir mal die Bilder, entwickeln Kriterien, wieso ist das eine besser als das andere. Ja? Und womit hat das zu tun? Das ist ein Diskurs, der wäre vorher vollkommen unklar. Also das Patronagesystem wird durch das Marktsystem abgelöst. Und das Marktsystem heißt Beteiligung bürgerlicher, ästhetischer Wertschätzung mit jetzt wirklich einem ästhetischen Werturteil über die Kunst. Kunstwerke werten, das sagt dann Luhmann zu Recht, allerdings eben nur in Bezug auf Holland, auf England primär, 18. Jahrhundert und nicht schon auf Holland, 17. Jahrhundert, aber egal, sagt, der Markterfolg ist jetzt eben nicht durchsetzbar über aristokratische Aufträge, sondern das ergibt sich durch die Kraft der Einschätzung der Kunstwerke. Kunstwerke werden jetzt als Kunstwerke gesammelt und es organisiert sich eine Kennerschaft, es gibt neue Selektionskriterien und einen neuen Umgang. Und es gibt dann im 18. Jahrhundert eben tatsächlich auch eine philosophische Rechtfertigung dieser neuen Wertschätzungen, das ist die Ästhetik. Baumgartens Ästhetik von 1750, das erste Buch, das als Ästhetika erscheint, das ist nicht, Ästhetik ist nicht einfach sinnliche Wahrnehmung, sondern Baumgarten beschreibt dann eine Aufwertung der, wie er sagt, niedrigen Erkenntnisvermögen, nämlich alle diejenigen, die mit sinnlicher Beurteilung zu tun haben. Zum ersten Mal wird der Pöbel der Erkenntnisvermögen aufgewertet, könnte man sagen, im philosophischen System. Vorher war das nur so eine Mechanik der Ideen, die sich einprägten in der Sinnlichkeit. Jetzt im 18. Jahrhundert wird die Sinnlichkeit zu einem Erkenntnisvermögen und parallel dazu wird dann tatsächlich, da hat Luhmann recht, das ist aber nicht von ihm, erfunden worden, wird die Kunst auf eine Theorie des Schönen verpflichtet. Also erst im 18. Jahrhundert soll die Kunst sinnlich wirken und die Kriterien des Schönen erfüllen. Also, das ist die Sachlage. Und in gewisser Weise, sagt er dann, verläuft die Entwicklung so, dass eben das Kunst, dem Kunstsystem eine Autonomie aufgezwungen worden ist. Ja? Und dieses Aufzwingen der Autonomie, das ist eben ein Evolutionsprozess. Natürlich sind da Entscheidungen festzustellen, zum Beispiel eben auch eine gewisse ästhetische Funktionalisierung einer Kunst, die bisher eben sich auf anderes bezog. Das war so der Ursprung des modernen Kunstmuseums in Bezug auf den Louvre. Der Louvre ist ja 1793, da gab es ja einen Plan der Jakobiner, sämtliche Kunstwerke der Aristokratie zu vernichten. Also vollständiger Bildersturm, reiner Ikonoklasmus, so wie das bei den französischen Kirchen der Fall war, dass man ja alle die Statuen und so weiter alle kaputtgeschlagen hat und nach 1789 und ähnlich wollte man mit Bildern, Möbel etc. mit der ganzen Aristokratie verfahren, nachdem es keine Aristokraten mehr gab, weil man die alle schon zu Tode gebracht hat, wollte man jetzt auch deren gesamtes historisches Produkt vernichten. Das war der Plan. Und dann gab es zum Beispiel Jacques-Louis David, ein Maler, der dann später für Napoleon malte und damals für die Revolution, also ein durchaus wendiger, windiger Zeitgenosse, der wusste, wo, also, wes Brot ich esse, des Lied ich sing, so einer von der Sorte, aber auf hohem Niveau. Der hat dann gesagt, nein, machen wir das nicht, wir machen das anders, anstelle einer Vernichtung erfinden wir die Kunstpädagogik. Auch interessant, weiß nicht, ob Sie das gewusst haben. Vorher gab es keine Kunstpädagogik. Kunstpädagogik hieß jetzt historisch-kritische Hängung im Museum. Wir ordnen die Bilder neu, also wir räumen auf, nochmal mit den Wunderkammern, ordnen jetzt die Bilder neu als historisch-kritische Hängung, damit man sieht, wie jeweils der Zeitgeist funktioniert und zu welchen Erzeugnissen die Leute gekommen sind, sodass einer, der als revolutionär befreiter Bürger durch den Louvre schlendert, sofort sieht, was das für Schweine gewesen sind, diese Aristokraten, und wie sie sich verlustiert haben und wie sie eigentlich unwahre Kunst gemacht haben. Also man hat die Kunst zu Lehrstücken gemacht. Es gab eine ausgearbeitete Theorie, wirklich die Erfindung der Kunstpädagogik datiert von 1793, das ist so. Es gibt natürlich geistesgeschichtliche Vorläufer, auch Lessing, ästhetische Erziehung des Menschengeschlechtes, selbstverständlich. Aber als Institution in Bezug auf diese frühere autonome Kunst wurde das zum ersten Mal durchgeführt. Und man hat eben an die Stelle des Erfreuens und der Verlustierung die Belehrung gesetzt. Die Kunst hat jetzt nicht mehr zu erfreuen und zu begeistern, sondern sie hat zu unterrichten und zu belehren. Das war der Wandel, den man vollzogen hat. Insofern ist der Louvre ein inkorporierter Bildersturm. Die Bilder stehen anstelle ihrer eigenen Vernichtung. Sie bezeugen dieses Konzept. Und das ist ja auch interessant, also als auferzwungene Funktionalisierung. Und das ist ein Schritt gewesen, der führt natürlich zu dem, was ein System oder Subsystem heißt. Wenn Luhmann sagt, die Einheit der Gesellschaft liegt in der Verschiedenheit ihrer Funktionssysteme. Das ist auch eine Antwort auf vieles von Ihnen. Die Einheit der Gesellschaft liegt in der Verschiedenheit ihrer Funktionssysteme, von denen jedes für die eigene Funktion zuständig und kompetent ist, aber nicht für die der anderen. Auch wenn das bestritten wird, ja, durch Akteure wie die Künstler. Also es geht um ein autopoetisches System, ein selbstorganisierendes System, das sich immer wieder gegen außen schließt, um sich selber zu organisieren, aber zu dessen Ausdifferenzierung natürlich die Übergriffe gehören. Und das wollte ich Ihnen immerhin jetzt kurz vorlesen, noch mit einem Zitat. Einen nächsten Überlegungsgang setzen wir mit der Hypothese an, dass die strukturelle Ausdifferenzierung des Kunstsystems die Semantik der Referenz verändert, also die Bedeutung des Bezugs. Also das betrifft, wenn nicht auflöst, was das Kunstwerk bedeutet, meint, bezeichnet. Auch hier hängt viel von der Klärung theoretischer Vorfragen ab. Der Endpunkt einer solchen Entwicklung kann nicht sein, dass nur noch Selbstreferenz übrig bleibt. Also den Satz möchte ich wirklich unterstreichen, weil man den nämlich bei Luhmann immer wieder unterschlägt. Es ist eben nicht ein Plädoyer für Selbstreferenz. Es ist nicht Kossuth. Der Endpunkt einer solchen Entwicklung kann nicht sein, dass nur noch Selbstreferenz übrig bleibt. Denn wie soll die Kunst auf sich selbst referieren, sich selbst bezeichnen, wenn nicht zugleich mitgesehen wird, dass es etwas anderes gibt, wovon sie sich unterscheidet? Nochmal zu Ihrer Frage. Wenn sie sich unterscheidet und sagt, ich beziehe mich auf mich selbst im Unterschied zu anderen, dann ist natürlich dieses andere konstitutiv. Ja, und wird als dieses andere thematisiert, ich kann sogar auf dieses andere übergreifen, das gehört wirklich dazu. Jede Form hat eine andere Seite, es wird entsprechend markiert. Und insofern gehört eben zu dieser Leistung der Subdifferenzierung der Kunst immer wieder dieser Bezug auf das Neue. Das hat Luhmann auch richtig gesehen. Seit der Romantik, seit etwa 200 Jahren, erwartet man von der Kunst eben nicht die Illustration des schon Gewussten, sondern man erwartet etwas Neues. Der ganze Geniekult ist ein Epiphänomen, also ein Begleitphänomen dieser Neuheitserwartungen. Also, wie geht das eigentlich, dass sich das Neue durchsetzt? Wo die Künste oder der Kunstbegriff der Künste geradezu einen anthropologischen Zuschnitt bekommt, wenn die Künste eben behaupten und setzen, dass nur das Neue gefällt. Was ist denn dieses, diese Setzung des Neuen? Und da muss man natürlich schon reflektieren, dass die Form des Neuen immer wieder die Unterscheidung von Neu und Alt reformuliert, aber auch modifiziert. Also das Neue ist das, was als Neues thematisiert werden wird. Auch dazu möchte ich noch eine Passage vorlesen aus diesem Vortrag von Luhmann. Diese Fragen könnten ein Anlass sein, die Reflexion auf eine andere, eine differenztheoretische Betrachtungsweise umzustellen. Verbal wird das Neue wie ein Ding oder wie eine Qualität behandelt. Fragt man dagegen, wie und wovon das Neue sich unterscheidet, und damit fragen wir nach der Form des Neuen, muss man die Unterscheidung neu-alt als Unterscheidung ins Auge fassen. Und die Frage ist dann, aus welchen Gründen gerade diese Unterscheidung favorisiert wird und wohin es führt, wenn ein Funktionssystem wie das System der Kunst sich geradezu monomanisch auf diese Unterscheidung kapriziert, was durchaus von 1850 bis 1930 und auch noch folgende der Fall gewesen ist, nämlich dass nur das Neue, das Überraschende etc. interessiert. Offenbar ist das Neue die präferierte Seite der Unterscheidung oder die Innenseite der Form. Es handelt sich also um eine hierarchische Opposition, in der das Alte nur dazu da ist, das Neue erscheinen zu lassen. Das aber führt vor die Frage, ob das Neue genug Altes erzeugen kann, um immer wieder von Neuem neu sein zu können. Und das halte ich für einen entscheidenden Satz, ich lese den nochmal. Das aber führt vor die Frage, ob das Neue genug Altes erzeugen kann, um immer wieder von Neuem neu sein zu können. Das ist nämlich das Interessante, er nennt dann allerdings in anderer Akzentuierung, zum Beispiel Manierismus, Barock, Rokoko, Postmoderne. Das ist eben nicht so, dass das Neue sich als Neues setzen kann, sondern das Neue muss ein Altes erzeugen, um immer wieder von Neuem neu sein zu können. So hat sich die Postmoderne ja nicht ausgerufen als eine Epoche nach der Moderne, sondern als eine Aufdeckung der Selbstwidersprüche der Moderne. So zumindest haben es die klügeren Philosophen verstanden, zum Beispiel Jean-François Lyotard, der ja sagte, Postmoderne ist moderne Redigieren, nochmals durchlaufen und umbauen, sodass die Postmoderne eigentlich ist eine Konfrontation der Moderne mit ihr selbst in ihren steuernden Funktionsprinzipien. Das wäre ein wunderbares Beispiel für das, was Luhmann sagt, das Neue erzeugt ein Altes, ja, um neu sein zu können in Bezug auf das Neuwerden des Alten und nicht einfach nur auf diese simple Frage, der ja dann doch keiner standhalten kann, dass das Neue, also was ist denn das Neue im Sinne der vollkommenen Überraschung? Sie kennen das von sich aus, das macht ja die Diskussion so schwierig, auch oder die Reflexion über das eigene Leben ja auch nicht unbedingt einfacher. Wenn man jung ist, erscheint einem vieles noch in dem Sinne als neu, wie es dann später eben überhaupt nicht mehr als neu erscheint. Das ist eine Frage der Rite de Passage, also der Ritualisierung des Übergangs. Und tatsächlich ist die Neuheitserfahrung individuell verschieden, das darf man nicht unterschätzen. Eine Funktion der Kunst ist es tatsächlich, Überraschungen auch immer wieder für Menschen, die im Übergang zum Erwachsenen sich befinden, zu eröffnen. Ob das ihre Absicht ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Natürlich ist es nicht die Absicht, aber es läuft mit. Also wenn es nur um diese vollkommene Neuheit des Neuen gehen würde, ist das ja individuell vollkommen verschieden. Der eine oder die andere kennen halt etwas nicht, und wenn dieses, was man nicht kennt, dann eintritt, ist es in dem Sinn dieses Neue. Aber für jemand anderen, der das schon kennt, ist das Neue überhaupt nicht das Neue. Also damit kommt man nicht weiter, man kommt nur weiter, wenn man tatsächlich das Neue als eine Kraft der Erzeugung des noch neu gesehenen Alten versteht. Und das ist übrigens auch eine Idee des Museums als einer Zeitmaschine. Das Museum, also das Kunstmuseum oder meinetwegen auch das historische Museum, ist egal. Also dass jede Art von Museum, das Symbolerzeugnisse des Menschen aufbewahrt, ist nicht deshalb interessant, weil es Vergangenheiten enthält, sondern eben weil es Thematisierungsmöglichkeiten enthält, die für eine künftige Gegenwart Ungleichzeitigkeiten aufbewahren kann. In einer künftigen Gegenwart kann am Vergangenen etwas Neues gesehen werden, das tatsächlich zu etwas Neuem führt. In genau dieser Weise, wie Luhmann das beschreibt. So ist beispielsweise El Greco, der spanische Maler, der allerdings aus Kreta stammt, des späten 16. Jahrhunderts, vollkommen unbekannt geblieben bis ins Zeitalter der Expressionisten im 20. Jahrhundert und ist dann neu entdeckt worden aufgrund einer Gegenwartskonstellation. Und das ist nicht so zu verstehen, naiv, als ob man jetzt da ein paar Bilder ausgegraben hätte und sagte, da ist was Großartiges, das passiert ja ständig. Ständig ist alles da, was nicht gesehen wird, weil es langweilt, weil man es eben nicht sieht, weil man es nicht als Neues sieht. Also das Neue entsteht aus der Geschichte und wirkt in die Vergangenheit und korrespondiert dort mit einer Ungleichzeitigkeit. Das ist das, was gemeint ist. Also, das wäre ein Mechanismus, der eben auch zeigt, wie dann diese Bewertung der Kunst tatsächlich funktioniert. So, jetzt möchte ich aber zu Adorno übergehen, wenn Sie erlauben, als Kontrastmodell ein ganz anderes Denken. Und es geht mir jetzt wirklich um diese Modellfunktionen. Ja? Luhmann mechanisiert die ganze Kunsttheorie entlang solcher systemischen Entwicklungen. Adorno interessiert sich eigentlich für das Kunstwerk als eine Monade. Ich benutze bewusst den Begriff von Leibniz. Die Monade ist eine individuelle geschlossene Welt, die nur über eine, sagen wir, ein Fenster quasi mit dem Universum korrespondiert, aber eine geschlossene eigene Welt ist. Eine Kraftzentrale könnte man auch sagen. Und Adorno geht es um das Nachdenken, wie weit das Kunstwerk philosophische Bedeutung hat. Und wie weit es auch in der Lage ist, die Gesellschaft zu transzendieren. Also genau die umgekehrte Frage, nur kontextuelle Fragen, die aber Adorno nicht interessieren im Hinblick auf Wirkung nach außen, also dezisionistische Setzung, die Kunst wirkt auf die Politik oder die Gesellschaft, sondern die eben damit zu tun haben, dass er über das Kunstwerk nachdenkt im Spannungsverhältnis zur Gesellschaft. Tatsächlich, wie Luhmann, was, wenn man so will, was ist das System der Kunst, fragt Adorno, was ist die Kraft des Kunstwerks in der Gesellschaft? Und dann muss man auch die Unterscheidung natürlich mit reflektieren. Luhmann, der aus einer Verwaltungssoziologie kommt, Adorno, der selber aus den Künsten kommt. Adorno war Meisterschüler von Alban Berg, hat auch komponiert. Ich glaube nicht, dass er damit hätte berühmt werden können, aber immerhin kannte er bis ins Letzte tatsächlich die musikalischen Strukturen, Kompositionslehren und so weiter. Das heißt, es ist einer der Philosophen, die in der Kunsttheorie auch über eine Empirie verfügen. Das ist relativ selten. Ja? Also gut, Max Imdahl hat ja auch gemalt, das war aber mehr ein Hobby-Geschichte als Kunsthistoriker. Aber Theodor W. Adorno, der über die Kunst eine breite ästhetische Theorie entwickelt hat, war selber praktizierender Künstler in einer empirischen Sparte, nämlich der Musik, und hat ja extrem viel und extrem viel auch fachlich Gutes über die Musik geschrieben, gleichzeitig aber eben auch sehr vieles dogmatisiert, ja, weil er zum Beispiel Fluxus gehasst hat, er hat die ganzen intermedialen Verknüpfungen waren ihm ein Gräuel und so weiter. Das heißt, er partizipiert an einem elitären Ideal, wie Donald Judd eigentlich. Ja? Er partizipiert an einem elitären Ideal. Deshalb ist es umso interessanter, dass er in seiner ästhetischen Theorie, die nach seinem Tode erst erschienen ist, 1970, ein unvollendetes Buch, das aber durchaus doch eigentlich vollendet ist, in gewisser Weise über Jahrzehnte geschrieben, aber erst nach seinem Tode herausgekommen, dass es dort ganz viele Passagen gibt, die sehr kritisch auf das Phänomen des Kitsches reflektieren und auch auf das Naturschöne, also in einem sehr breiten Horizont, aber wenn es um die Bewertung des Kunstwerks ging, war er elitär und dogmatisch, das kann man anders gar nicht sagen. Und er hat einen fatalen Einfluss auf die Musikwissenschaft in Deutschland, durchaus genommen, auch durchaus persönlich.
genommen durch Einflusssetzungen und durch diese Art Auffassung von Avantgarde, also Darmstädter Tage für Musik und so weiter. Alles nur auf der E-Ebene. Und es gibt ja unfassbare Dummheiten, die Adorno formuliert hat, zum Beispiel über das Großartigste, was ich immer am liebsten zitiere, ist über den regressiven Charakter in der Musik, über das regressive Hören, also die Idiotien der Regression, und das war für ihn Jazz zum Beispiel. Und zwar jetzt nicht nach seinem Ideal, nach Kunstwerken differenziert, also sondern überhaupt. Also dass da nicht das Wort Negermusik kam, war nur durch seine Sensibilität, durch die Geschicke des 20. Jahrhunderts natürlich, dass das gerade vermieden worden ist. Aber im Grunde meinte er dieses Gedankenlose, alles was auf den Solarplexus wirkt, ist sozusagen des ästhetischen Teufels, ja. Also alles, was den Körper in Bewegung setzt, ja, vom Swing bis zum Hip-Hop und zur Technomusik, wäre wirklich eine ästhetische Hölle für Adorno, an der er auch physisch zugrunde gegangen wäre. Also ich will das nur sagen, seine Welt ist, er hatte sogar schon, Stravinsky war ihm schon eigentlich zu sehr an der Sensualität der Klangfahrten orientiert, und er hat ihn voll niedergemacht, ja, in seinen musikalischen Schriften. Nur Schönberg, ja, in Bezug auf die Literatur, nur Samuel Beckett, ja, den ich auch über alles liebe, nur Kafka, James Joyce, à la rigueur, wenn es nicht anders geht, ja, okay, aber das war ja schon fast trivial. Auf jeden Fall nicht Surrealismus, ja, ganz falsch, also nicht die Regression ins Unbewusste und so weiter. Also das heißt, es gibt eine ganz bestimmte Idealität, und ich will ja Luhmann und Adorno gleichwertig behandeln, ja. Es geht mir nicht um Adorno versus Luhmann und so weiter. Man muss zu Adorno schon einige Sachen sagen, wo man dann überlegen muss, ob man überhaupt weitermachen will. Aber ich denke, man sollte dann schon weitermachen und sehen, wo die Qualitäten liegen, weil er nämlich diese ganzen Dinge auch artikuliert. Also jetzt über die Geschmacksurteile hinaus. Jetzt erstmal finden Sie extrem großartige Sachen. Sein Buch über eben den Meister des kleinsten Übergangs, Alban Berg, ist großartig. Seine Arbeiten über Gustav Mahler sind großartig. Es ist jetzt auch im Nachlass erschienen das Buch über Beethoven. Das ist großartig. Nicht zuletzt, weil Sie eine vernichtende Kritik darin auch lesen können über das, was jetzt die Europa-Hymne geworden ist. Sie kennen diesen Schillerschen Blödsinn, da Ode an die Freude schöner Götterfunke und so weiter. Ich war, das ist jetzt Europa-Hymne, das muss man sich mal vorstellen. Also wenn man das Vertrauen in die Gegenwart verlieren sollte, dann reicht ja eigentlich die Kenntnisnahme der Tatsache, dass das Vereinigte Europa, ja, sich, wer hat das überhaupt festgelegt? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Auf welchem Mist wachsen eigentlich solche Entscheidungen und wie werden solche Entscheidungen durchgesetzt? Wer hat entschieden, dass dieses unsägliche Machwerk von Beethoven, die 9. Sinfonie, und ausgerechnet dieser unerträgliche 4. Satz mit diesem fatalen, reaktionären, faschistoiden Schiller-Ding zur Europahymne gemacht wird? Adorno hat in seinen Texten notiert zu der Passage von Schiller, seid umschlungen Millionen, ja, das kommt ja vor in der Ode an die Freude, hat er ein Wort an den Rand geschrieben, Hitler, Ausrufezeichen. Ja, Vergasung der Juden, das heißt die Umarmung der Millionen. In Schiller Beethovens Kitschwerk. Das ist heute Europahymne. Wie kommt das eigentlich? Ja, das ist im Grunde fast schon so, das ist fast schon so schlimm wie der Gottesbezug in der Verfassung, der steht aber noch nicht drin. Aber die Hymne gibt es. Also das ist doch nicht zu fassen, dass ein solches Werk jetzt uns... Ich bin ja ein glühender Verehrer der europäischen Kultur, ja. Aber wenn ich denke, dass das jetzt das Motto der Vereinigten, denke ich, muss man auswandern. Dann, ich weiß nicht wohin, aber dann kann man nicht wirklich Europäer sein. Nein, nicht im Zeichen des 4. Satzes der 9. Symphonie. Nicht im Zeichen des Beethoven-Frieses von Gustav Klimt. Das geht nicht. Das ist inkorporiert für mich, ohne dass ich nur meine mit Adorno nur Beckett gelten lassen zu wollen. Aber eigentlich geht das nicht. Also wenn jemand irgendwann mal recherchieren könnte, wer das eigentlich durchgesetzt hat, ja. Es wäre schon interessant, wie das geht faktisch. Ich weiß, ich schweife ab, aber es tut mir leid, ein bisschen Betrachtungen der Gegenwartslage muss schon möglich sein.
Sie wissen, also was jetzt als Argument benutzt wird für die Zerstörung der Universitäten, ist der sogenannte Bologna-Prozess. Das ist von Politikern in Gang gesetzt worden, die natürlich nicht wissen, dass Bologna die älteste Universität Europas ist. Darum geht es nicht. Ja. Das war ja auch zufällig in Bologna. Nein, es haben sich 28 Bildungsminister getroffen in Bologna Anfang der 90er Jahre und beschlossen, dass es in Europa künftig nur noch eine Sorte Bildungsäpfel gibt. Die müssen von Helsinki bis Palermo und von Riga bis London überall angeboten werden. Das war die Idee. Die Idee der Reformulierung, der, übrigens werden sie als Argumentationsfutter benutzt, als Studenten. Ja? Man sagt, die Studenten müssen mobil sein und das bedeutet, dass wer ein erstes Semester in Helsinki machen will, in einem bestimmten Fach, und das zweite Semester in Palermo und das dritte in Ljubljana und das vierte in London und das fünfte in Paris und so weiter, einen Studiengang absolviert, der europaweit durch Module koordiniert ist. Ja? So dass sie dieselben Prüfungen haben, dieselbe Äquivalenz, so dass sie wirklich jedes Semester, als ob sie nichts anderes zu tun hätten und keine anderen Sorgen, überleben können. Wo kann ich das identische Studium fortsetzen? Das haben 28 delirierende Bildungsminister beschlossen, Anfang der 90er Jahre in Bologna. 28 Leute. 28. Ich frage bescheiden nach der demokratischen Legitimation und frage, mit welcher Gewalt, welche Ministerialprozesse das jetzt in Realität umformen. So, dass man drangsaliert wird hier. Ja? Es bleibt ja nicht beim Delirium. Es wird dann... Vielleicht mag ich Luhmann mittlerweile auch deshalb, weil er uns gezeigt hat, dass Bürokratie und Rationalität ontologisch wesensverschieden sind. Ja. So, also man kann eigentlich nur sagen, jawohl, heiliger Niklas, du hast recht gehabt, die Bürokratie dient wirklich nicht dazu da, rational Dinge zu organisieren, sondern es ist mehr ein Ausnahmezustand, wenn so etwas passiert. Ein Unfall, der gerade noch verkraftbar ist durch das System Bürokratie. Wenn irgendwann mal etwas Vernünftiges entschieden und auch umgesetzt wird. Es hat damit nichts zu tun. So, Klammer, Polemik passt aber zu Adorno, der ähnlich polemisch argumentiert hat in Bezug auf vieles, das man eben auch anders bewerten kann. Wobei das, was ich jetzt gesagt habe, kann man nicht anders bewerten. Ich sehe nicht wie. Aber in Bezug auf die Künste ist das natürlich ein komplexes Phänomen. Und Adorno inkorporiert tatsächlich diese Eliteinstanz, der wie Donald Judd, der Geschmackselite, der ästhetischen Differenzierung und so weiter. Wie Lutz Dambeck das zeigt, wie die Macy-Konferenzen, ja, Studium der autoritären Persönlichkeit, zwecks Vermeidung des Wiedereintritts in der Geschichte. Aber interessant werden seine Überlegungen in einem viel breiteren Sinn. Das möchte ich Ihnen jetzt vorstellen mit Bezug auf die ästhetische Theorie, sein Hauptwerk diesbezüglich, das eben nach seinem Tode erst erschienen ist, aber bald nach seinem Tode, ein Jahr nach seinem Tode, nämlich 1970, Ästhetische Theorie. Es ist ein Buch, das, wenn Sie es je lesen wollen, lesen Sie ein Nachwort zuerst über die Theorien des Schönen, und dann lesen Sie übers Begriffsregister. Denn Sie können den Text nicht von A nach Z lesen. Das hält kein Mensch durch. Das geht nicht. Es ist auch nicht unterteilt eigentlich. Ja. Ob er das vorgehabt hätte, ist ja jetzt egal. Aber es gibt ein ausgefeiltes Begriffsregister. Also Sie merken dann, wenn Sie sich jetzt interessieren für bestimmte Dinge, oder Sie schlagen einfach auf, lesen ein paar Sätze und bilden von dort aus Querbezüge. Ich halte das für vollkommen legitim, obwohl Adorno das für barbarisch gehalten hätte, gebe ich zu, aber das, so kann man arbeiten mit dem Buch halt in Auszügen und so tue ich das auch. Also, was ist das Schöne ist für ihn nichts Feststehendes. Er sagt, Treue zum Bild des Schönen bewirkt Idiosynkrasie gegen es. Das ist ein typischer Adorno-Satz. Das Bild des Schönens und die Treue dazu, das bewirkt sofort das Gegenteil, Idiosynkrasie, nämlich Ablehnung, komplette Verwerfung, Ablehnung. Verlangt ist Spannung, und die wendet sich gegen Ausgleich. Also das Schöne ist eine Erfahrung, die sich gegen das Geglättete richtet. Das ist sein Interesse. Er benennt das auch normativ. Ihn interessieren deshalb auch Kunstwerke, die in der Form vollendet sind und trotzdem scheitern, weil sie eben keine Versöhnung herbeimalen können oder herbeimusizieren können. Das ist übrigens auch sein Einwand gegen diesen grauenvollen vierten Satz der Beethovenschen Symphonie. Und er war ein großer Beethoven-Kenner und schreibt, also Lobendes über Beethoven, aber halt eben nicht über dieses Werk. Ja. Das wäre so ein Beispiel, das dann eben eine Idee des Schönen illustriert und das degeneriert sofort in Unaufrichtigkeit und Unwahrheit. Man hört das. Es ist zugeglättet, es ist eine Kalkulation, die aufgeht, es wird zu einer Lüge, es kompromittiert sich. Also wenn diese Spannung nicht aufrechterhalten wird im Kunstwerk, dann zerfällt das. Was aber ein Kunstwerk sei und nicht sei, lässt von Urteilskraft der Frage nach gut oder schlecht gar nicht sich trennen. Gut, Adorno hat ja immer diese sich nachgestellt, das ist ja also auch eine Kaprize, die einen ja auch etwas auf die Nerven gehen kann mit der Zeit. Aber der Sachverhalt ist klar, jetzt auch im Unterschied zu Luhmann, ihn interessiert nicht das Kunstsystem. Ihn interessiert die Unterscheidung zwischen gutem und schlechtem Kunstwerk oder zwischen bedeutendem und nicht bedeutendem Kunstwerk. Das heißt, in letzter Instanz muss dann immer in Bezug auf Kunstwerke argumentiert werden. Und er hat das gemacht, wenn auch nicht unbedingt in der ästhetischen Theorie. Also es gibt ein Buch über Samuel Beckett, versucht das Endspiel zu verstehen. Es gibt auch Einzeluntersuchungen, literarkritische Aufsätze und so weiter. Also es gibt eine ganze Breite der poetischen Reflexion, die er vollzogen hat in verschiedenen Sparten. Der Poesie von Stefan George oder noch früher Rainer Maria Rilke, Stefan George bis hin zu Paul Celan. Es gibt eine Reflexion auf das Theater, auf das Musiktheater, auf die Oper, auf die musikalische Produktion. Und die bildende Kunst steht bei ihm etwas im Hintergrund, ja, klarerweise, oder durch seine Interessen. Aber nichtsdestotrotz, gut, dann sagt er, der Begriff eines schlechten Kunstwerks hat etwas Widersinniges. Wo es schlecht wird, wo ihm seine immanente Konstitution misslingt, also Kunst als Form, die gelingt, verfehlt es seinen Begriff und sinkt unter das A priori von Kunst herab. Er sagt zwar, entscheidend ist der Unterschied zwischen guter und schlechter, bedeutender und nicht bedeutender Kunst, aber eigentlich ist schlechte und unbedeutende Kunst gar keine Kunst, weil sie ihre Formansprüche nicht durcharbeitet. Das Durcharbeiten der Formansprüche, das können Sie, wenn Sie Adorno rezipieren wollen, wirklich breit studieren in seinen musikalischen Untersuchungen von Bach bis Schönberg, wo es ja wirklich reichhaltiges Material gibt. Und übrigens, es gibt schon brillante, also Adorno ist natürlich selber ein idiosynkratischer Charakter, das ist ganz klar, er reagiert mit Verwerfungen. Er ist nicht der kühle Analytiker wie Luhmann, er ist im Grunde ein überaus engagierter Typ und Engagement macht blind, sagt Luhmann, ja, unvermeidliche Weise. Und er kontrolliert das natürlich durch ein Übermaß an scharfzüngiger Setzung in Bezug auf die Ausdruckskraft, aber er bleibt ein Idiosynkratiker. Also es ist wirklich so, dass er unter bestimmten Dingen gelitten hat, physisch. Man kann es ja auch nachvollziehen, wenn man will oder wenn man kann, was das bedeutet. Er hat ja auch mit Hans Eisler zusammen eine Abhandlung geschrieben über Musik im Film. Und das ist schon brillant, wie er zeigt, dass die trivialsten Versatzstücke von Richard Wagner die Filmakustikbahn füllt, bis zum Erbrechen. Ja? Und das entspricht natürlich auch den Erfahrungen, die man hat, weil was am Fernsehen läuft, also kein, ist egal, also die Beispiele sind ja wirklich zu blöd. Also nehmen Sie einfach die Filme und sagen, der Hauptbestandteil der Filmkomposition bis Michael Nyman und anspruchsvolle Dinge sind so Paraphrasen von Leitmotivtechniken von Richard Wagner. Ja? Die ganze Filmmusik lebt von diesem Mist, sagt Adorno und führt das dann auch aus in einem eigenen Buch. Das sind schon brillante Einzeluntersuchungen, die aber ganz klar getragen sind von einer Idiosynkrasie, eben einer Abneigung. Also die Kunst möchte sich zwar aus dem Gefühl des Zufälligen entwinden, sich zu einem übergreifend Verbindlichen machen, zu einem Allgemeinen, aber wenn sie sich setzt, dann reduziert sie ja eben die Elemente, die sie spannungsvoll machen und die Kunst wird dann totalitär. Das hat er gesehen. Ja? Also die Kunst, die einfach das Allgemeine macht, also sich als Allgemeines setzen will, die wird totalitär. Das heißt, es geht um eine Sprengkraft der Differenz, die das also an sich selber erlebt und als Differenz setzt. Übrigens, Entschuldigung, wer war am Montag bei Klauke und bei Barzon Brock? Was Brock natürlich nicht gesagt hat, ist, dass seine ganze ästhetische Theorie im Wesentlichen durch Adorno beeinflusst worden ist. Das ist auch der einzige akademische Lehrer, den er gelten lässt, jetzt faktisch in Bezug auf seine Biografie, das wollte ich denjenigen hier sagen. Ja? Also gerade die Abneigung gegen die Kunst als eine Kraft zum Positiv Allgemeinen wird natürlich totalitär, dogmatisch, ja? Unbesehen ihres Gehalt. Und das hat mit den Kunstwerken zu tun, weil die Kunstwerke haben eine Doppelgestalt. Es ist immer etwas in ihnen da und es ist etwas in ihnen abwesend. Indem Kunstwerke da sind, postulieren sie das Dasein eines Nicht-Daseinenden und geraten dadurch in Konflikt mit dessen realem Nicht-Vorhanden-Sein. Das ist ein Konflikt, den die Kunstwerke aufbewahren müssen und deshalb sind sie mögliche Zeugen gegen die Entfremdung in der Gesellschaft. Und damit beginnt ein ganz komplizierter thematischer Zusammenhang der Ästhetik mit der Gesellschaftstheorie. Jetzt erinnere ich an die zweite Arbeit, die im Film Das Netz nicht erwähnt worden ist von Lutz Dambeck, von Adorno und Horkheimer. Und das ist diese berühmte Dialektik der Aufklärung. Ein Buch, das 1941 geschrieben worden ist und auch dann unmittelbar publiziert worden ist, zuerst in Englisch natürlich, weil es eben im Exil in den USA geschrieben worden ist. Dialektik der Aufklärung. Und da geht es um den Mythos und die Rationalität. Es gibt eine lange Passage über die Odyssee und die Sirenen und die Verführung. Und es gibt ein berühmt gewordenes Kapitel über die Kulturindustrie. Und es gibt ein ebenfalls berühmt gewordenes Kapitel über Marquis de Sade und die schwarze Anthropologie. Und es geht um folgende Erörterung. Ich mache es ganz einfach. Das Buch beeindruckt. Es hat eine relativ hermetische Sprache als Stil. Es ist also mehr Adorno als Horkheimer. Und das Buch kulminiert, es beeindruckt durch seine Radikalität die Verzweiflung ernst zu nehmen, in der man lebt, 1941. Es ist nämlich so, und übrigens ist das Buch, dieses Buch, ja, im Unterschied zum autoritären Charakter, das vielleicht so tut, als ob es Rezepturen gäbe, ist dieses Buch vollkommen bereit, die schlimmstmögliche Wendung im Denken über die Zeit als Wahrheitsmöglichkeit zu akzeptieren. Heißt konkret Folgendes, und damit ist es immer noch weiter als alles, was heutzutage zu hören ist über den Nationalsozialismus, wo man nämlich immer so tut, als ob das ein Betriebsunfall gewesen sei, also als ob die Gesellschaft im Prinzip rational sei und da kommen ein paar Verbrecher oder wer auch immer, dann wird es irgendwie irrational. Die Frage von Adorno und Horkheimer ist eine viel stärkere gewesen, dass sie sagen, wie ist es möglich, dass auf dem Hintergrund der europäischen Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, der Utopien seit der Französischen Revolution etc. etc. Nun, unbesehen des Spezialproblems Deutschland, aber Faschismus gab es ja nicht nur in Deutschland. Das darf man ja auch mal sagen, nicht wahr? In den 30er Jahren, 20er Jahren. Wie kommt es, dass in dieser Gesellschaft so etwas möglich ist? Die Barbarei. Wie ist es möglich, dass die Barbarei in der Zivilisation möglich ist? Und dann kommen eben andere Antworten als die üblichen, die man kennt. Es kommt zum Beispiel eine Betrachtung, wo es heißt, in einer sehr abgründigen Weise, wenn man dem Mythos immer nur Irrationalität unterstellt, dann wird Irrationalität an sich selber mythisch. Das heißt, sie wird unwahr. Und dann wird eine Betrachtung angestellt, die sagt, es mag schon sein, dass man im Zivilisationsprozess und im anthropologischen Evolutionsprozess der Menschheit die Abhängigkeit von der Natur zurückgedrängt hat. Aber was ist entstanden? Man hat eine Gesellschaft aufgebaut, die wirkt wie eine zweite Naturgewalt, undurchschaut. In dem Ausmaße, wie man sich von der Natur befreit, macht man sich von den Herrschaftsapparaten und der Technologie der Gesellschaft abhängig. Deshalb, sagt er, ist eigentlich der Nationalsozialismus ist ja nichts anderes als die Fortsetzung des Industrieprozesses auf anderem Gebiet. Ja? Also der Genozid ist eine Verwaltungsarbeit wie eine fabrikmäßige Herstellung von seriellen Fabrikaten und genauso ist er ja durchgeführt worden. Das heißt, der Nationalsozialismus funktioniert selbstverständlich und der Faschismus funktioniert selbstverständlich nach denselben Prinzipien, die die Industriegesellschaft prägen und nicht nach anderen. Nur die Ziele haben sich verschoben. Aber dennoch muss ja etwas bereitgestellt werden. Übrigens ist das dann erst sehr viel später einige Jahre später, dann von einer anderen Seite wirklich eigentlich exemplarisch untersucht worden, nämlich von Hannah Arendt in ihrem Buch über Eichmann. über die Banalität des Bösen. Das wäre das Stichwort, die Banalität des Bösen. Eichmann als Verwaltungsangestellter. Nein, ich habe nur Befehle ausgeführt. Nein, ich habe nur organisiert. Ganz modern, als Verwaltungsbeamter am Schreibtisch. Und darin steckt eine tiefe Wahrheit. Das hat ja nichts mit Apologie jetzt zu tun, die Eichmann vielleicht meinte. Aber Hannah Arendt hat das brillant gesehen, dass das genau der Kern ist. Und natürlich kannte sie auch schon die Dialektik der Aufklärung. Dialektik der Aufklärung heißt diejenige Art von Aufklärung, die auf halbem Wege stecken bleibt und dann umschlägt in ihr Gegenteil. Das heißt, wenn man Aufklärung nur versteht als Aufklärung von noch nicht wissen, ja, dann wird aus dem, was dann an Wissen erfolgt, ein totalitäres System zwangsläufig. Erst eine Aufklärung auf einer Metaebene, nämlich als eine Aufklärung, die weiß, dass sie sich selber im permanenten Widerspruch zu sich selbst bewegen muss. Das heißt Aufklärung über die Nichtaufklärbarkeit des Menschen und die Brechung mit jeder Setzung, die als unaufgeklärt gelten kann. Nur auf dieser Ebene gibt es eine Aufklärung der Aufklärung. Und dieses Buch ist wirklich, wenn auch jetzt nicht so plakativ verständlich, wie ich es vorgeführt habe, aber im Kern 1941 geschrieben worden als Dialektik der Aufklärung, und es ist radikaler als alles, was seither dazu publiziert worden ist. Und man merkt auch den Widerstand. Man merkt den Widerstand. Jetzt, wenn man psychoanalytisch sprechen würde, würde man sagen, wieso scheuen sich die Politiker oder die Menschen heute das zuzugestehen, weil darin eine unglaubliche Kränkung steckt, die man akzeptieren muss. Nämlich die Kränkung, dass man im alten Sinne aufgeklärt sein könnte. Die Kränkung, die drinsteckt, dass man sagen muss, nein, wir müssen in anderer Weise uns bekennen, weil diese Verfehlung eine Handlungsmöglichkeit ist von uns allen in Bezug auf die Gesellschaft und wir nicht so tun können, als ob wir aufgeklärt werden, nur weil wir ein bisschen mehr wissen könnten über anderes. Also die Gesellschaft, das hat sich dann bei Adorno gesteigert, die Gesellschaft ist ein Verblendungszusammenhang. Es ist was Unwahres, es herrscht der Schein und die Frage ist, wie das Kunstwerk als Schein eines Wahren diesen Schein aufbrechen kann. Deshalb sagt er dann auf Seite 337 der ästhetischen Theorie, Kunstwerke sind die Statthalter der nicht länger vom Tausch verunstalteten Dinge, des nicht durch den Profit und das falsche Bedürfnis der entwürdigten Menschheit zugerichteten. Das ist noch die Figur, Kunst, Gebrauchswerte, reine Stofflichkeit, nicht verstellt durch Tauschwert, durch Profit etc. Also dieses Kunst als Erscheinung einer Aura, als ein Phänomen der Ferne, als ein Zauber, als ein Widerspruch, als eine Spannung, er sagt dann auch ein enteilendes, ein flüchtiges oder er sagt sogar ein Knistern, ja, das Kunstwerk muss knistern. Das sind eigentlich dann Aspekte, die für ihn das Kunstwerk sensuell machen. Also da, wo sich etwas im Widerspruch bewegt, dort kann eine Versöhnung aufscheinen im Kunstwerk, aber nur für einen Moment. Weil die Versöhnung ist dann doch nicht möglich, wenn das Kunstwerk die Versöhnung oder die Auflösung verspricht, dann verdinglicht es sich an sich selber. Und Adorno ist gegen diese Verdinglichung und sieht darin eine ganz große Gefahr. Also, zwar versuchen Kunstwerke, das Vorgefundene zu einer besseren Ordnung zu sublimieren oder zu überhöhen oder umzuformen, sie trennen es von der empirischen Realität, bringen eine eigene, entgegengesetzte Welt hervor. Als ob auch diese entgegengesetzte Welt etwas Scheinendes, etwas Daseinendes sein könnte. Und das ist die Autonomie der Kunst, die eben auf nichts anderes hin aufgelöst werden kann. Indem das Autonomieprinzip sich vermisst, Totalität auf sich zu setzen, ein rundes, in sich geschlossenes, überträgt dies Bild sich auf die Welt, in der Kunst sich befindet und die diese zeitigt. Also kritische Differenz, nicht Totalität. An eben dem Punkt, an dem das Kunstwerk sich selbst hat, seiner selbst gewiss ist, an dem es stimmt, stimmt es nicht mehr, weil die glücklich erlangte Autonomie seine Verdinglichung besiegelt und ihm den Charakter des Offenen raubt, der wiederum zu seiner eigenen Idee gehört. Also deshalb geht das eben nur als Fragment. Ja? Das Kunstwerk gelingt, indem es sein eigenes Gelingen zersetzt. Und das waren die offenen Formen oder die Formen des Fragments, die Adorno dann auch interessiert haben. Und das hat er nun tatsächlich, in seinen Studien über die großen Komponisten von Bach bis Schönberg bis in die einzelnen Kadenzen hinein interpretiert. Ja? Bis in die letzten Winkel der Partituren hat er das untersucht, wie so etwas gehen kann, dass eine Form, die ein geschlossenes vorspiegelt, sich selber zum Fragment zersetzt. Es gibt keine Ganzheit festzuhalten. Das Kunstwerk muss gelingen, es muss einen Schein des Versöhnens entwerfen, aber es muss sich zum Fragment zersetzen. Und dieses muss wahrnehmbar bleiben, weil es ansonsten eben falsch wird. Also das ist auch die Tatsache, dass also dass bei Adorno das Kunstwerk eine Monade ist, wie im Sinne Leibniz, also Leibnizens von Leibniz. Und jede Monade enthält in sich das Bild der ganzen Welt. Als Einzelne ist sie unverwechselbar, eine individuelle Perspektive der Welt schlechthin, also auch etwas Singuläres. Also positive Setzungen muss Kunst immer wieder auflösen. Das macht sie auch radikaler als die Wissenschaften, ja. Sie ist kritischer als die Wissenschaften aus der Sicht von Adorno. Und Seite 334 sagt er Folgendes: Die Menschheit hat ihre Würde verloren, aber die Kunst hat sie gerettet und aufbewahrt in bedeutenden Steinen. Die Wahrheit lebt in der Täuschung fort und aus dem Nachbilde wird das Urbild wiederhergestellt werden. Aber eben nur als ein indirektes, nicht als ein positiv festgehaltenes. Und so ist das auch eine Forderung an die Dichtung, die Desillusionierung zu betreiben und zurückzunehmen. Und das war für ihn, wie er sagt, die Unwiderstehlichkeit von Beckett. Aber, und das ist das Interessante, es gibt eben in der ästhetischen Theorie auch eine Rechtfertigung des Kitsches und nicht einfach nur eine Dogmatik. In Bezug auf die Kunst war Adorno extrem dogmatisch. Als in Bezug auf die ästhetische Theorie hat er gesehen, man darf das Leben nicht zum Kunstwerk machen. Das, Sie verstehen jetzt auch weshalb. Ja? Er hat klare Argumente, weil sonst das Kunstwerk sich zu einer falschen Totalität setzt, unwahr wird, sich kompromittiert, Lüge wird. Und umgekehrt stecken an ästhetischen Lügen immer auch ein Kern Wahrheit. Nämlich die Inadäquatheit, dass etwas nicht Kunst werden darf, was eben nicht Kunst ist. Ich lese dazu eine kleine Passage. Die von der Kulturindustrie überlisten, und übrigens das Kapitel Kulturindustrie, ja, in der Dialektik der Aufklärung, das müsste wirklich jeder lesen, der mit Medien arbeitet. Also das ist schon eine ausgearbeitete Theorie, die zeigt, wie kulturindustriell eben vermarktet wird, also wie auch natürlich das Fabrikationsprinzip des Lebens eine Fabrikation des Todes werden kann, das nach derselben formalen, verselbstständigten nicht aufgeklärten Radikalität funktioniert, aber Aufklärung heißt eben nicht zu meinen, man sei gefeit davor, sondern die Steuerungsprinzipien zu enthüllen. Also die von der Kulturindustrie überlisteten und nach ihren Waren dürstenden befinden sich diesseits der Kunst. Darum nehmen sie ihre Inadäquanz an den gegenwärtigen gesellschaftlichen Lebensprozess, nicht dessen eigene Unwahrheit unverschleierter war als die, welche noch daran sich erinnern, was einmal ein Kunstwerk war. Sie drängen auf Entkunstung der Kunst. Die Leidenschaft zum Antasten dazu, kein Werk sein zu lassen, wie es ist oder was es ist, ein jegliches herzurichten, seine Distanz vom Betrachter zu verkleinern, ist unmissverständliches Symptom jener Tendenz. Aber solange eben die Gesellschaft im Zustande der Entfremdung verbleibt und der Verdinglichung, steckt darin eben auch ein Stück Wahrheit. Also Entkunstung der Kunst, die wird ja mittlerweile von der Kunst selber betrieben. Entsprechend kritisiert er Auffassungen von moderner Kunst, die nur auf Stil aus sind oder auf Reinheit, zum Beispiel die neue Sachlichkeit. Zum Beispiel. Bis zum bitteren Ende gedacht, wendet jedoch Sachlichkeit sich zum barbarisch-vorkünstlerischen. Noch die ästhetisch hochgezüchtete Allergie gegen Kitsch, Ornament, Überflüssiges, dem Luxus sich näherndes, hat auch den Aspekt von Barbarei, des nach Freuds Theorie destruktiven Unbehagens in der Kultur. Das ist der Punkt, das Unbehagen in der Kultur selber. Und wenn die Sachlichkeit meint, das im Namen des Stils überspringen zu können, dann betreibt sie eben Barbarei. Und deshalb gehört zu dieser ästhetischen Theorie, und das ist etwas ganz Außergewöhnliches, das sage ich jetzt in Bezug auf die philosophische Zunft, ja, im 20. Jahrhundert, in der ästhetischen Theorie von Adorno gibt es nicht nur das Kunstschöne, sondern es gibt weite Strecken, wo er über das Naturschöne sinniert und es rehabilitiert. Ja, und die Natur eben nicht zum Bild macht, nicht zum Material der Kunst, sondern zu einer genuinen Erfahrung, die bleibt wie eine Wunde im ganzen Prozess der Kultivierung, Kulturalisierung des Menschen, aber gleichzeitig ein Widerstandsmoment in Bezug auf diese Verdinglichung, auf die gesellschaftliche Verdinglichung. Also ein durch und durch dialektisches Denken mit großem Gewicht auf der Negativität, also auf dem lebendigen Prozess der Überschreitung. Und natürlich kann man jetzt sagen, ganz einfach und kritisch, um das zum Abschluss zu bringen, natürlich ist Adornos Kunsttheorie, wie auch seine ästhetische Theorie, eigentlich ein metaphysisches Denken. Also ein Denken, das die Kunst in Gestalten der Versöhnung und der Negativität auch instrumentalisiert. Also die Autonomie der Kunst ist zugleich heteronom in Bezug auf diese Erwartung einer Versöhnung. Und da wird es dann auch sehr, sehr komplex und kompliziert. Wenn man die jüdische Tradition dazu nimmt, die bei Adorno natürlich auch eine große Rolle spielt, in seinem glänzenden Buch, übrigens, wenn ich Ihnen eines empfehlen darf, also jetzt so als Einstieg, dann sind es die Minima Moralia. Minima Moralia, Untertitel Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Und das sind so kleine, das kann man so in kleinen Kapiteln lesen. Und die letzte Betrachtung oder eine der letzten Betrachtungen aus den Minima Moralia ist eine über das Bilderverbot. Und wo er sagt, das Bilderverbot ist unaufhebbar, Kunst zu erzeugen kann nur unter dem Bann des Bilderverbotes geschehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass man keine Bilder macht, sondern dass man die Bilder so macht, dass man das Bilderverbot mit integriert und mit reflektiert. Also eine sehr komplexe Angelegenheit, die die Kunst zu einer Weise des Erkennens macht und eigentlich zu einer Form, die Wahrheit zu entdecken. Und damit haben wir den größtmöglichen Gegensatz zu Luhmann mit bezeichnet. Das ist ein Prozess, der geht vom einzelnen Kunstwerk aus, er hat mit den Sinnen zu tun, er fordert eine Reflexion, die das Kunstwerk als autonomes Gegenüber lanciert, in sich negativ gebrochen, und das macht die Autonomie der Kunst als eine Heteronomie ihrer Ziele möglich. Und das heißt, das Ganze der Kunst muss zerfallen in ein fragmentarisches Scheitern, in ein nicht identisches. Und das lädt er dann wiederum auf mit der Erwartung der Versöhnung, ja. Und das ist eine ganz spezifische Konzeption, die sieht er dann eben am Werk in hochkünstlerischen Aspekten und Errungenschaften. Und eigentlich das Interessanteste für mich an den Konsequenzen, die er daraus zieht, zum Beispiel ästhetische Theorie, Seite 262 folgende, ist, dass er den Prozesscharakter der Kunstwerke unterstreicht. Also die Kunstwerke als ein Prozess der Erörterung dessen, was der Artefakt sein könnte für Menschen und was eben zur Unwahrheit selber zerfällt. Also, Luhmann, Konzeptkunst, Selbstreferenzialität, allerdings in der Thematik des Neuen, Adorno ganz auf die Normativität des Kunstwerks als ein bewegendes Modell, das eine Ganzheit nur negativ erreicht, durch in sich zerfallen, das geprägt ist durch Idiosynkrasien, durch große Abneigungen, durch Allergien, wenn Sie so wollen, das gesellschaftskritisch bleibt, skeptisch auf seine eigene Nicht-Identität verpflichtet. Und es ist dann natürlich kein Wunder, dass zusammen mit dem Bilderverbot es bei Adorno kaum Erwähnungen der bildenden Künste gibt, die das leisten. Ja? Also wenn man dann eben die ästhetische Theorie abklopft auf also Surrealismus kommt schlecht weg und es gibt zwar einzelne Maler, die ein bisschen genannt werden, aber es sind für ihn die Zeitkünste, die das möglich machen, eben Musik und Poesie. Nicht explizit, aber das ist für ihn, doch Duchamp wendet er explizit, lehnt er völlig ab. Also weist er zurück als ein nur nominalistisches Geschehen, das eben quasi nur propedeutisch interessant ist und das zwar etwas sagt über unsere Erwartungen an die Kunst, aber nichts über die Kraft der Kunstwerke. Insofern, er lehnt es nicht ab, weil es dilettantisch wäre, sondern er lehnt es ab als etwas, was sich um die eigentliche Arbeit des Künstlers herumdrückt, normativ betrachtet. Also Readymades lehnt er ab. Aber ich wollte eben sagen, als Abschluss, dass für ihn die bildenden Künste wohl überhaupt nicht in Frage kommen, weil dort ja die Verdinglichung, mit Ausnahme der Konzeptkunst, ist die Verdinglichung ja eingebaut, die ja ein ganz spezifisches Problem ist. Und insofern ist er selber vielleicht Konzeptkünstler, vielleicht in gewisser Weise, nämlich die Formulierung der Idee versus den Fragmenten. Und das kann sehr weit gehen bei ihm und das ist ja auch so gewesen, dadurch durch seine musikalische Ausbildung war für ihn klar, also er hat im Grunde jede, in letzter Instanz war für ihn das Hören von Musik nur möglich durch das Lesen der Partituren des Komponisten. Also das, was hat er dann im Kopf zum Klingen gebracht, aber das muss man ja erstmal können. Und das andere ist dann schon ein in gewisser Weise ein Problem. Also auch die Bildlichkeit wird sehr stark zurückgewiesen gegenüber dem Zeitprozess einer solchen Zerlegung in Fragmente. Aber eines will ich noch sagen, wenn man sagt Beckett. Beckett ist eines der wenigen Beispiele, wo, also Beckett ist ja nicht nur Kafka, Beckett ist ja auch Buster Keaton. Ja? Also Beckett vereinigt die plebejische Lust an den Paradoxien mit dem Witz einer hochtrainierten philosophischen Paradoxie. Also man muss schon die beiden Dinge dazu denken, und Adorno hatte das eigentlich auch im Gesichtsfeld, wenn auch seine persönliche Prägung natürlich das nicht wirklich aushaltbar machte für ihn, was er auch theoretisch forderte, aber das ist ein anderes Kapitel. Er ist wesentlich beschränkter gewesen als Mensch, denn sein Denken. Und insofern muss man das in Kauf nehmen. Und insofern sollte man sich auch nicht stören lassen, wenn er unqualifiziert zu Duchamp sagt, weil er einen anderen Akzent ins Zentrum stellt. Also was kann ein Kunstwerk sein als Kunstwerk? Ich glaube, dass es immer, Adorno hat da immer noch am radikalsten drüber nachgedacht. Ja. Solange man sagt, Kunst besteht in Kunstwerken und nicht nur in der Semantik der Selbstreferenz und der Thematisierung der Kunst als Kunst, hat man dort eine philosophische Theorie, die extrem interessant ist, die man versuchsweise immer in Fragmenten liest. Also nächstes Mal sind wir wieder noch ein letztes Mal hier drin, dann geht vielleicht eine Epoche zu Ende, wenn es denn soweit ist. Und in 2 Wochen werden wir dann im Neubau sein, da oben im Filzengraben. Und ich danke für die Aufmerksamkeit, wünsche eine schöne Woche, sage auf Wiedersehen.